Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen hier im Livestream in der Review zu WWE Fastlane. Schön, dass ihr alle dabei seid. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai.
Hallo.
Ja, Kai, mal was ganz Besonderes. Also ich sehe schon hier, die Menschen im Chat füllen sich. Es wird immer mehr wunderbar, dass ihr alle mit dabei seid. Das ist was ganz Besonderes für uns, Kai, oder?
Ja, das ist ganz witzig. Ich habe es ja schon auch in der Preview gesagt, dass man jetzt auch hier so ein bisschen Kommentare mitlesen kann. Das ist halt ganz cool, weil jetzt kann man sich dann auch live die Bananenwertung einholen.
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind 21, wir quatschen hier noch so ein bisschen rum, Kai. Wir haben es im Vorfeld angesprochen, ne? Fastlane hing so ein bisschen zwischen den Stühlen, was so den Aufbau angeht. Wir haben diskutiert. Mein Gott, wir haben nur 5 Matches. Das ist ja nicht gerade so besonders viel. Wie war jetzt so deine Einstellung wirklich kurz vor der Show?
Ich habe ja wirklich noch, oder wir beide haben ja auch noch gedacht, ja, da kommt bestimmt noch irgendwie ein Talk-Segment rein. Ne? Wir haben ja gesagt, Grayson Waller's Show, Miss TV, irgendwas nutzt man noch. Oder vielleicht auch noch ein Match bei SmackDown. Ja, war nix. Also es ist bei 5 Matches geblieben. Fand ich jetzt aber auch gar nicht so schlimm, wenn ich ehrlich bin. Denn durch die 5 Matches konnte man das so zügig weggucken. Also das war ja schon von der Matchcard, von der Anzahl der Matches her, das war ja schon fast NXT-Level.
Auf jeden Fall. Also es hat sich so ein bisschen NXT-mäßig angefühlt und war aber jetzt auch, ich habe mich jetzt nicht beklagen müssen, muss ich sagen. Also das waren dafür, dass es eben 5 Matches gewesen sind, war es das eine unterhaltsame Kiste, die wir hier gesehen haben. Auch kein großer Ausfall. Und ich fand es auch ganz angenehm, natürlich das dann am Sonntagmorgen zu schauen, ganz entspannt sich hier die Matches zu geben. Das hat schon für mich gepasst. Aber ganz klar, so, man hat ein bisschen das Gefühl, dass WWE mental auf Zeit spielt. Oder wie geht's dir dabei?
Ja, absolut. Also man merkt es ja auch jetzt mit der Ankündigung von Roman Reigns, dass er jetzt dann da sein wird bei SmackDown. Da muss jetzt auch so ein bisschen wieder der Stein ins Rollen kommen, ne? Also wir hatten jetzt natürlich, wenn wir gleich zum ersten Match kommen, dann doch auch eine Entwicklung, mit der ich nicht gerechnet habe. Und wenn ich so in unser Headlock-Tippspiel gucke, mit der viele nicht gerechnet haben.
Och, Alter, ich.
aber ja, trotzdem muss da jetzt so langsam mal was passieren, weil wie wir auch in der Preview schon angemerkt haben, es hat sich manchmal ein bisschen House-Show-esque angefühlt.
Ja, so ein bisschen schon. So ein bisschen schon, da bin ich ganz bei dir. Aber ich fand es jetzt nicht verkehrt. Und du sagst gerade Roman Reigns für Season Opening angekündigt. Es wird ja sogar noch geiler, wenn man sich NXT anschaut, was ja dagegen AEW diesmal läuft. Da wird es umso spaßiger, wenn dann plötzlich ein Cody Rhodes dabei ist, wenn eine Asuka dabei ist, wenn wahrscheinlich ein Undertaker dabei ist. Ne? Wir haben den Gong gehört im Trailer. Also ich bin gespannt. Das sind wilde Zeiten, kann man nicht anders sagen.
Ja, genau. Hier wird auch gefragt, ob der Stream noch als Podcast zur Verfügung stehen wird. Mehr klar, also wir werden den auf jeden Fall noch dann normal als Review hochladen. Also wenn er sagt, ich kann nur die Hälfte der Zeit oder sowas, also da verpasst ihr dann nichts.
Ganz genau das. Das gehört ja auch dazu. Wir haben ja gesagt, wir haben es jetzt ein bisschen später gemacht, weil, hey, der Olf, der musste noch auf den Kindergeburtstag und so. Also ich habe gerade schon Kuchen gegessen, so wie sich das gehört. Und habe meinem Sohn dabei zugeschaut, wie er in der Hüftburg gesprungen ist. Und dann haben wir gesagt, komm, dann machen wir es halt abends. Aber dann können die Zeit haben jetzt um die Uhrzeit, die können dann gleich live dabei sein. Und alle anderen, die bekommen das Ding hier on demand. Genauso auch auf YouTube könnt ihr euch das dann genauso weiterhin anschauen, wie das jetzt eben zuvor der Fall gewesen wäre. Und natürlich dann auch auf Spotify, iTunes und so weiter und so fort. Ganz normal, wie jeden normalen Podcast eben auch. Ja, Kai, und ich glaube, dann können wir auch mal durchstarten. Also ich sehe schon, wir sind knapp 39 Leute. Das finde ich super, dass ihr euch alle Zeit genommen habt. Also zeigt auch, dass hier durchaus Interesse an so Livestreams ist. Das finde ich ganz spannend, weil ich habe gerade mal nachgeschaut, Kai, das ist erst unser dritter Livestream, den wir jemals in der Headlock-Geschichte gemacht haben.
Ich weiß, wir hatten mal einen Fragen-Podcast, daran kann ich mich erinnern.
Den genau.
Haben wir auch zu zweit gemacht.
Genau, wir hatten einen Fragen-Podcast. Das war der Aufgelopp zu einem Watch-Along. Das war im letzten Jahr. Und das war im letzten Jahr.
Ah, krass. Ja, nee, aber es ist halt schon ganz witzig, ne? Also jetzt auch, wie gesagt, wenn dann immer so Live-Feedback reinkommt, das macht dann schon Bock.
Ja, ganz genau. Und ich würde sagen, dann starten wir doch hier einfach gleich mal durch mit der Review zu Fastlane, weil wir haben es gerade schon angesprochen, es sind wilde Zeiten und in diesen verrückten Zeiten, da kann man auch mal die große Neuankündigung hier, die große Verpflichtung mal in der Kickoff-Show von Fastlane präsentieren, Kai, oder? Hier Jade Cargill in der Halle angekommen. mit Ringgear, also sehr, sehr schick, wenn auch sehr spärlich bekleidet, wurde gleich von Triple H begrüßt. Wir haben bei der Preview schon so ein bisschen gemutmaßt, werden wir sie sehen? Wir haben beide gesagt, nee, das ist Fastlane, ne? Ja, Kai, jetzt ist es noch besser, es ist die Fastlane Kickoff Show.
Das ist, ja, genau. Also ich finde, es hat Potenzial, der Sharky Ducky Quack Quack Moment zu werden, das kommt von Jade Cargill. Aber was ich halt mag, jetzt unabhängig davon, ne, also ich sag mal, Leute, die uns länger hören oder die auch AW Reviews gehört haben, die wissen auch, da gab es auch schon häufig genug Kritik für Jade Cargills In-Ring-Skills, da müssen wir nicht drüber reden. Aber man merkt hier schon, sie wird wie ein Star präsentiert. Also, dass man hier wirklich einen richtigen Star geholt hat. Ich finde, das hat man schon gemerkt, auch auf den Socials, so im Verlauf der Woche, dann sagt man mal schon Michaels was zu Jade Cargill und sowas alles. Und ich finde, so generell von ihrem Look und Feel passt die schon sehr gut zu WWE. Bin mal jetzt gespannt, was man da aus ihr macht. Aber ich mag es, dass man diese Akquise von Jade Cargill jetzt sehr krass darstellt, auch wenn es trotzdem nur die Fastlane Kickoff-Show war. Aber man hat das Gefühl, da ist was Großes passiert.
Es fühlt sich groß an, trotz Fastlane-Kickoff-Show. Ich denke mir aber trotzdem, man hätte es vielleicht noch ein bisschen prominenter darstellen können. Andererseits, wir werden es sehen, Season-Opening, vielleicht präsentiert man sie auch bei SmackDown. Sozusagen, man sagt erstmal, ach, guck mal hier, bei Fastlane haben wir sie zum ersten Mal gesehen, aber dann zum ersten Mal noch größer vielleicht bei SmackDown. Das werden wir sehen. Mich hat es trotzdem ein bisschen gewundert, dass man sie auch hier nicht in der Main-Card zum Beispiel präsentiert hat, wenn man das dann so macht, sondern da nur die Wiederholung gezeigt hat. Ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr, aber Triple H hat ja auch in der Pressekonferenz gesagt, so ja, es ist hier ein anderes Land, hat einen sehr schnellen Aufstieg hinter sich, ist ja eigentlich ready, aber wir müssen jetzt mal abwarten, wie schnell wir sie hier quasi durchstarten lassen. Ob sie dann bei Raw oder SmackDown landet, werden wir mal sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf, wie das da weitergeht. Hat mich trotzdem ein bisschen gewundert, dass das hier so ausgegangen ist. Ja, Kai, an der Stelle müssen wir jetzt hier nochmal noch was anderes ansprechen. Weil wir haben es schon in den letzten Wochen gehabt. Wir hatten hier natürlich immer wieder Support von unseren lieben Menschen von Holy. Und da müssen wir jetzt auch gerade nochmal ganz kurz drauf eingehen, weil die machen auch zu Weihnachten was ganz Besonderes. Und deswegen frage ich erstmal, Kai, hast du dir schon Lebkuchen eigentlich gekauft? Und Dominosteine und all solche Sachen?
Nee, ich bin aktuell, also klingt zwar komisch, ich bin aktuell noch am Diäten. Und was? Zwar noch bis Ende nächster Woche. Und danach geht alles rein, ne? Ich hab wirklich einen Plan gemacht, was ich mir alles gönne, und Lebkuchen wird sich ganz dreckig gegönnt.
Also bei mir ist Lebkuchen schon am Start, aber natürlich auch ein Adventskalender, den brauchen wir natürlich auch, also bei uns gehört es immer dazu. Meine Freundin nimmt normalerweise immer einen salzigen Adventskalender, Chips und so. Ich habe schon häufiger mal in Noho's Bart erzählt, ich bin der traditionelle Mensch, der gern mal was Süßes dabei hat, aber was anderes ist natürlich auch hier die Geschichte mit Holy, weil die bieten jetzt tatsächlich auch Adventskalender an. Das ist was ganz Besonderes und dann auch mit coolen Sachen dabei. Es gibt zwei Adventskalender. Zum einen den kleinen, der bietet alle aktuellen Holy-Produkte, also sowohl Energy als auch Eistee und Proben von unveröffentlichten Produkten. Also super gut, auch als, ich sag mal, erweitertes Probierpaket, wo man sich jeden Tag auf was freuen kann. Und obendrein gibt es noch eine Bonus-exklusive Glasflasche mit dabei, also auch das, was ganz Schickes. Kostet 44,99. Natürlich, wenn ihr den exklusiven Code HEADLOCK5 benutzt, dann gibt es natürlich Rabatt. 5 Euro Rabatt gibt es dann eben. Das heißt, ihr landet dann bei knapp 40 Euro, auch was Schickes. Ja, Kai, und dann gibt es noch was für die, die vielleicht schon bei Holy drin sind und sich auch da einfach zu Weihnachten was gönnen wollen.
Ja, genau. Also wir hatten jetzt ja schon mehrfach, dass Leute auch schon da Kunden sind. Und da gibt es dann auch einen größeren Adventskalender mit 13 Proben, mit dann auch 8 verschiedenen Special Add-ons und dann wirklich auch so 3 Highlights, ne? Gerade so für die 24 muss natürlich was Größeres drin sein, würde ich jetzt mal sagen. Dann eben einen unveröffentlichten Energy-Flavor, dann noch so einen Stahlshaker und auch da dann eben eine Glasflasche dabei.
Ziemlich cool auf jeden Fall. Also ich sag mal, der große Kalender natürlich was für die Holy Addicts, also die da richtig Bock drauf haben. Ich finde so einen kleinen Kalender finde ich halt super. Also auch ähnlich wie die Probierpakete, die wir hier schon ein paar Mal beworben haben, ist das einfach was Geiles. Auch vielleicht als Geschenk mal was Besonderes für Leute, die gerne Energy oder Eistee trinken. Als Alternative zu einem süßen Weihnachtskalender, salzigen Weihnachtskalender, mal doch einfach hier sowas auf diesem Wege. Und ihr wisst, die Links findet ihr bei uns in der Artikelbeschreibung, in den Shownotes natürlich auch, hier im Videobeschreibung natürlich ebenfalls. Und da gibt es die beiden Codes. Und das ist nämlich einmal HEADLOCK5 für die Neukunden. Und da gibt es einmal HEADLOCK, das ist der 10% Rabatt Gutschein-Dings für all die schon mal bei Holy bestellt haben. Das haben einige gemacht. Dankeschön dafür, dass ihr uns da auf dem Wege auch unterstützt. Generell natürlich mit Hanni die Unterstützung auch von euch super. Ich freue mich darüber, dass ihr alle hier mit an Bord seid. Und jetzt starten wir dann auch hart und heavy durch, lieber Kai. Bevor wir hier zur Card kommen, vielleicht dann noch ganz kurz die Frage, lieber Kai. Wir haben uns bei NXT No Mercy so drüber gefreut, oder? Dass wir so einen liebevollen, detaillierten Entrance- oder Intro-Trailer hier bekommen haben.
Ja.
Mit Pixel-Grafik und, ach, guck mal, Retro. Und jetzt war es wieder so normales Wrestling.
Ach, das ist schön. Ich habe noch beim Gucken, habe ich heute noch mit Chris geschrieben, der das relativ zeitgleich mit mir gestartet hat. Und wir hatten beide auch den gleichen Tag und haben gesagt, ey, No Mercy, das war so geil liebevoll. Die haben dann halt so die Charaktere animiert. Dann die Fightscreens, wo du die Player picken konntest. Und die haben ja nicht nur die Wrestler gemacht, sondern auch einfach nur für so einen Schwenk mal eben über Kevin Owens, war noch ein Kevin Owens animiert, ne? Geil, liebevoll, NXT, auf das ja, sind wir mal ehrlich, viel weniger Augen gerichtet sind. Und dann hast du Fastlane und es ist einfach, ey, Pat McAfee, hast du Bock, einfach ein paar One-Liner in deinem Studio zu machen? Scheißegal, mach einfach Unterhemd, komm, Knöpfe in den Ohren, sprich irgendwas ein, du bist doch irgendwo von da weg, mach mal. Ja, natürlich, Pat McAfee ist auch sicherlich groß und ich glaube auch, wir haben da so ein anderes Look, anderes, ja, ein anderes Empfinden zu dem, ne, auch weil wir nicht in diesem Football-Game vielleicht drin sind. Aber das war schon grottig.
Ja, es ist halt wirklich ein Kontrastprogramm, was wir da gesehen haben. Muss man hier ganz klar sagen. Es war eine 0815-Trailer einfach und dann eben, wie du schon gesagt hast, wir haben uns ja in der Vergangenheit schon häufiger mal drüber geärgert, wie da quasi auch noch sozusagen Moderatoren mit eingebunden worden sind. Hier fand ich das auch ein bisschen mau, da muss ich ganz ehrlich sagen.
Und hat jetzt nicht so
die riesige Stimmung gemacht.
Ja. Noch eine Sache, ne, sonst vergesse ich das, weil es ist mir, das ist eine Sache hier, wie diese How I Met Your Mother-Folge, wenn du das dann sagst, dann ist dieses Glass-Shattern in deinem Kopf, ich rede nicht von Stone Cold, und dann fällt dir das immer auf. Deswegen, ihr habt die Show jetzt ja schon geschaut im Normalfall, deswegen sage ich es jetzt, das war so schlimm, bei jedem Highlight, was gezeigt wurde, ne, immer dieses Niau, und dann war das Highlight wieder zurück und dann wieder Niau, das war bei jedem Ding, immer wenn ein Highlight kam, kam dieses Niau, das hat mich so unsagbar genervt, weil wenn du halt darauf achtest, ne, und dann hast du gerade irgendwie Rollins gegen Nakamura, was sehr, sehr viele Wiederholungen hatte, und immer dieses Niau, wer hat da, warum? Ich fand das schrecklich, und ich habe es extra Chris gesagt, damit er auch darauf achtet und leiden muss.
Das bist ein echter Freund. Also da kann man sich darauf verlassen, dass du ein echter Freund bist auf jeden Fall. Immerhin hatten wir sowas wie, wir hatten sowas wie eine Bühne, ne? Also wir hatten sogar Rennautos daneben, hallo? Also mal was anderes,
ja,
ne? Und diese Carrera-Bahn, diese virtuelle, die sie da aufgebaut haben.
Ja, das, also kann ja. Es sind Autos da, ne? Es ist so wie, sie sind in London, ey, stell einfach eine Telefonzelle auf der Bühne. Juckt mir alles nicht.
Ja, auf jeden Fall, Opening Contest war natürlich das Match um die WWE Undisputed Tag Team Championship. Der Judgment Day, Finn Balor, Damian Priest treffen auf Cody Rhodes und Jey Uso. Wir haben bei SmackDown gesehen, es geht langsam in Richtung Survivor Series, langsam bilden sich hier die ersten Teams. Cody, Jey Uso sind da auch mit an Bord. Wir haben auch die Allianz von Judgment Day und der Bloodline gesehen, mal sehen, wie es da weitergeht. Ich glaube, niemand hat hier, oder ganz, ganz wenige haben ja wirklich mit dem Titelwechsel gerechnet, oder? Dass das jetzt hier passiert, ist schon mal eine Überraschung. Das Match an sich fand ich aber auch sehr gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, vom Pacing her, von der Geschichte her. Wie ging's dir?
Ich fand den Anfang ein bisschen sehr Standard. Also ich sag mal, gerade so die ersten, weiß ich nicht, 5 Minuten, also so ein Viertel des Matches, war das dieses, wir wresteln jetzt hier so ein Raw Main Event einfach runter. Also das fand ich dann ein bisschen schwierig, bis dann mal so ein bisschen Zug reingekommen ist in das Ding. Also der erste Moment, der mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, war dann der Gutbuster von Cody, weil ich ihn ziemlich cool fand.
Ja.
Wo er dann, ich weiß gar nicht, Priest oder Finn auf den Schultern hatte und sich dann so auf seine Knie hat fallen lassen. Das war die erste Aktion, wo ich dachte, ach guck mal, das ist fein.
Das ist auch wirklich so. Also das sind auch sozusagen meine ersten Notizen, die ich mir hier gemacht habe. Also am Anfang war es einfach ein relativ langsamer Auftakt. Man hat auch gemerkt, dass sie Zeit haben, weil sie sich die Zeit genommen haben, sich so ein bisschen zu beäugen, ein bisschen zu belauern. Und dann gab es ja schon so die ersten Andeutungen, auch mit den Kick mal ans Bein zum Beispiel, was wir dann gehabt haben. Im Nachgang ist es ja dann auch so gewesen, dass Jey Uso zum ersten Mal richtig isoliert worden ist. Ne? Dann gab es einen Blind Tag vom Judgment Day. Priest hat von draußen Jey Uso hier gekickt unfairerweise, und wir wissen, Kicks, die man nicht sieht, die zählen doppelt mindestens, ne?
Ja.
Und dann hat man erstmal so eine längere Phase, wo Jey Uso isoliert worden ist. Und auch in der passierte nicht wirklich viel. Da waren keine großen Aktionen dabei, sondern man hat hier darauf hingearbeitet, dass Cody eben reinkommt, seine großen Aktionen zeigt. Dann gab es ja auch den Disaster-Kick für eine 2. Und was hier ganz wichtig ist zu erzählen, ist vielleicht noch die Geschichte mit Damian Priests Knie, Kai. Weil das hat man ja auch schon von Beginn an gezeigt. Ich glaube, Jey Uso war der Erste, der so 2-3 Mal dagegen getreten hat gegen Spine. Ja. Cody war jetzt hier der Dragon Screw ins Seil gezeigt hat, da nochmal das Knie bearbeitet hat. Also das sollte ja auch im weiteren Verlauf noch eine größere Rolle spielen.
Ja, genau, das Knie war ja direkt, ich glaube, die ersten 2-3 Aktionen auch von Jey schon noch vor dieser Isolationsphase ging ja auch direkt gegen das Knie. Und man hat dann gemerkt, ah, okay, damit wird irgendwas noch sein. Da ist so eine gewisse Zielscheibe drauf. Und das hat man dann also am Anfang finde ich sogar noch mehr verfolgt als dann am Ende. Beziehungsweise dann am Ende wurde es nochmal 2-mal noch groß, also um es namentlich zu nennen, aber bei seinem Hurricane Runner, nenne ich es jetzt mal, weil da war es auch, oh, er ist auf dem Knie gelandet. Aber nochmal zu dem Hot Tag von Cody, was ich da sehr krass fand, war dieser Superplex, den er gegen Finn gezeigt hat, weil auch da wieder, natürlich, wir wissen alle, Finn Balor rippt wie sonst was, also keiner von uns wird jemals so aussehen wie Finn Balor, glaube ich. und was für eine Core-Strength, das auch von einem Finn Balor sein muss, weil er dann ja eben im Superplex auf dem Seil gehalten wurde. Und das waren dann auch nochmal so, keine Ahnung, 3, 4, 5 Sekunden, bevor es dann zum Drop kam. Das sah schon stark aus.
Ja, und ab dem Zeitpunkt hat das Match auch dann wirklich Fahrt aufgenommen. Ne? Also Balor, der dann auch die Crossroads kontert. Es gibt dann trotzdem der soll den Springboard Stunner geben, der dann in Reverse DDT gekontert wird für die 2. Auch Finn Balor, der dann hier versucht zurückzukommen mit dem Double Dropkick, mit dem Coup de Gras. Stattdessen gibt es dann eben einen Suplex, diesen Superplex, dann auch auf den Nacken, den du gerade angesprochen hast. Jey Uso wird dann ja, oder beziehungsweise Jey Uso und Damian Priest werden ja beide reingeholt. Jey dann auch mit diesen Rockschlägen, die wir jetzt ja auch schon ein paar Mal gesehen haben. Ne? Wie gefällt dir das eigentlich? Also inklusive Rotze in der Hand und so?
Ach, ich finde das ganz witzig, weil du hast ja auch immer mehr Roman-Anleihen, ne? So siehe Spear und dann. Ich mochte auch den Rockschlag immer. Der war auch immer bei SmackDown vs. Raw super witzig, weil sich die Gegner dabei dann so überschlagen haben, sogar obwohl es nur ein Schlag war. Finde ich gut.
Genau, und ja, wie gesagt, hier ging es dann eben auch weiter. Ne? Dann auch die Sache mit dem Bein wurde weiterverkauft. Ich mochte das. Ich finde, das war logisch und das hat sich ja dann auch im späteren Verlauf noch weiter gezogen, dass Damian Priest dann bestimmte Aktionen nicht mehr so gut durchführen konnte. Da gab es ja auch noch diese Springboard-Attacke, die wir da im weiteren Verlauf gesehen haben, die so ein bisschen komisch aussah, muss man sagen. Aber um so Richtung Finale hier zu kommen, es sollte natürlich dann auch noch Eingreifen vom Judgment Day selber geben. Da kam ja dann Rhea Ripley und Dominic Mysterio kamen ja erstmal raus. Und dann gab es ja von Jey Uso gegen Dom den Superkick. Und zwischen Jey und Rhea gab es auch so einen Stare-Down. Also eigentlich das, was wir vom Judgment Day kennen. Hat das hier für dich gepasst? War es zu viel, war es zu wenig?
Nee, also, ne, wie wir es auch in der Preview gesagt haben, das wird hier Overbooking, alle greifen ein und kommen raus und mach, gib ihm. Und ich habe auch genau damit gerechnet. Also, es wäre ja komisch, würden Dominic und Rhea nicht rauskommen und würde auch JD McDonagh nicht irgendwie eingreifen. Also, du wusstest doch, das Match wird auch nicht finishen, bevor das passiert ist, weil sonst wäre es ja kein Judgment Day Match. Und da muss ich auch ganz klar sagen, weil Jey Uso hat sich dann davon ja relativ wenig beeindrucken lassen von dem Stare-Down. Manche
Verführung, bei WWE, was auch immer.
Ja, würde ich sagen, manche bei WWE in den Social Sense auch Flirt, keine Ahnung. hat er sich da ja wenig von beeindrucken lassen. Aber als es dann eben weiterging und dann gab es auch den Eingriff eben von JD McDonagh und dann war es dann so, Jey Uso geht in die Seile, Rhea haut mit dem Koffer zu und ich sag ganz ehrlich, da dachte ich, alles klar, Judgment Damage, komm, 1, 2, 3, das war's. Und als Jey dann ausgekickt ist, du hast mich schon gewundert.
Ja, das war so der erste große Knall. Bin ich komplett da. Und davor haben wir auch nochmal diesen Moment gehabt, wo quasi sich alle vier nochmal gegenübergestanden haben und so, let's go! Ne? Und dann gab es nochmal die Konfrontation wirklich, danach diese Sache mit JD McDonagh. Natürlich war das viel, aber das kennen wir eben auch vom Judgment Day. Passt zum Charakter, zu dem, was wir gesehen haben bis jetzt. Es gab da noch einen Chokeslam aufs Apron von Damian Priest, der hat dann auch das Kommentatorenpult freigeräumt. Aber dann kommt nämlich die eine Aktion, die du gerade eben schon angesprochen hast. Also nicht nur, dass Damian Priest da ohnehin schon die ganze Zeit am Knie laboriert. Wir sehen dann ja auch, wie JD hier mit dem Koffer zuschlagen will und Cody ausweicht und JD trifft hier eben das Knie von dem guten Damian Priest. Und das sah wirklich gut aus. Also, ja. Das sah sehr, sehr, sehr schmerzhaft aus. Also wirklich in der Art und Weise, wie er da auch weggeknickt ist. Hat man ihm das abgekauft. Und da hat man dann schon gemerkt, ach du Schande, jetzt hier bröselt der Judgment Day. Und wir wissen, dass JD McDonagh und Damian Priest nicht die besten Freunde sind. Und das wird garantiert auch nicht dazu beigetragen haben, dass die beiden das noch werden.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Also dann hat sich nämlich der Typ, der immer sagt, lass mich doch bitte in Judgment Day, hat es dafür gesorgt, dass der Judgment Day die Koffer verliert, die Bells verliert. Ja, ist, glaube ich, nicht ganz so gut. War dann ja auch später Backstage nicht dabei bei der Lagebesprechung.
Ja.
Ich glaube, viele Leute waren sehr verwundert. Also, um nicht zu sagen, ich habe auch gelesen, was ist denn das für ein Quatsch, brauche ich nicht, macht gar keinen Sinn, warum sind sie jetzt Champion? Ich persönlich, ne, geschädigt von Matt Hardy und MVP, habe eine große Liebe für Odd Couples. Ich glaube, ne, auch davor The Rock, Mankind also ich mag diese Odd Couples. Ich finde, das kann funktionieren für eine gewisse Art und Weise und das ist dann auch spaßig. Dann hat, wie auch hier geschrieben wird im Chat, da hat Cody auch so ein bisschen was zu tun, ne, bis er dann vielleicht irgendwann seine Story finisht. Man weiß es nicht.
Irgendwann.
Ja.
Also der Headlock in Rente geht oder so.
Der Judgment, der hat ja immer noch den Koffer.
Ja.
Um damit dann was zu reißen. Hätten sie jetzt die Bells verlieren müssen? Meiner Meinung nach nicht, bin ich ganz ehrlich. Aber ich bin da jetzt erstmal gespannt, was man draus macht. Weil so hat dann Jey Uso jetzt sein Programm, Cody hat sein Programm, die haben beide was zu tun. Mal gucken. Also können ja auch vielleicht die Leute mal selber im Chat schreiben, wie sie das jetzt hier finden, dass Cody und Jay jetzt Tag Team Champions sind. Ich finde es nicht so schlimm, wie ich es manchmal gelesen habe.
Es macht halt Sinn im Sinne der Storyline. Ich glaube, so kann man es eben sagen. Jay und Cody sind beide Upper Midcarder bzw. Main Eventer, also Jay Uso, auch wenn er Main Event Jay Uso heißt, sehe ich jetzt nicht als absoluten Main Eventer. Cody dagegen ja. Und ich finde, eigentlich, so rein vom Namen her, stehen auch Damian Priest und Finn Bálor jetzt nicht wirklich über denen. Also von daher, so rein vom Kräfteverhältnis hat das gepasst. Und wenn das jetzt die Geschichte zwischen oder diesen möglichen Bruch des Judgment Day vorantreibt und diese Konfrontation mit JD McDonagh vielleicht auch noch in eine andere Richtung lenkt, finde ich das okay. Es ist jetzt nicht das Geilste, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, oh nee, das hat jetzt dem Judgment Day geschadet, sondern man sieht ja, da ist ja eine Idee hinter. Und das, finde ich, ist das Wichtige. Man hat jetzt nicht den Eindruck, man hat es wechseln lassen, damit es wechselt, sondern es sieht so aus, als wenn da eine größere Storyline-Entwicklung hinter wäre. Passt für mich. Man hat auch Finn Bálor am Ende, wie ich finde, noch gut dargestellt. Also was der da noch an Finishing-Moves und Trademarks kassiert hat, inklusive diesem Double Team 1D Cody Cutter Ding, was er da noch genommen hat.
Das sah wirklich geil aus.
Ja, ja. Übrigens auch, finde ich auch ganz wichtig, ne, dass das nicht nur die Standard Singles Finisher gewesen sind, sondern eben auch noch so ein Double Team Finisher quasi. Nee, ich war überrascht, aber ich war jetzt nicht verärgert. Also verärgert war ich im nächsten Match, aber hier war ich relativ positiv und hab das als Überraschung wahrgenommen. Und die Leute haben es ja auch gefressen, Kai, das muss man auch mal sagen. Die
klar,
haben das
natürlich. Also auch da nicht. Ich mag auch den Entrance von Jay jetzt. Ich mag, dass die Crowd darauf reagiert. Cody sowieso immer ein Banger. Also nicht viel über alle Zweifel erhaben, müssen wir nicht drüber reden. Ich finde das unterhaltsam. Ich mag das, hatte damit meinen Spaß. Und natürlich auch damit Main Event Jay Uso, der dann von der Bloodline und vom Tag Team Wrestling weggeht, um sich auf sich selbst zu konzentrieren. Der dann nicht im Main Event, sondern im Opener wrestelt und jetzt Tag Team Champion ist und kein Singles Champion. Gut, ist jetzt beides so ein bisschen am Ziel vorbei, was er sich gesetzt hat, aber ich mag es trotzdem. Also, ne, wie du halt sagst, Cody ist natürlich der Main Eventer, aber auch ein Jey Uso. Ich finde, der hat sich ganz klar gemacht. So, und die haben da den Schwung mitgenommen und auf ganz doof gesagt, der hat das, was Sami Zayn verloren hat, zu, sag ich mal, zu 90% in Bezug auf dieser Road to WrestleMania, hat er vielleicht maximal zu 50% verloren.
Ah ja. Gucken wir mal, ob man hier bei Cody nochmal einen entsprechenden Weg geht. Ich kann damit leben. Ich fand, das war auch ein gutes Match. Also, wie gesagt, es hat ein bisschen gebraucht, bis es in Fahrt gekommen ist, aber dann gegen Ende fand ich es richtig gut, richtig spannend und Story-Fortsetzung, Titelwechsel, ja, kommt ein bisschen früh, das schreibt der Gerald hier auch. Finde ich auch. Deswegen habe ich auch nicht damit gerechnet, dass es jetzt kommt. Aber ich kann damit leben. Und insofern ist das durchaus hier eine nette Abwechslung gewesen. Und jetzt kann man da natürlich auch bei Raw drauf aufbauen. Die Krise im Judgment Day, wie geht es jetzt weiter? Wer wird da jetzt vielleicht da weiter die Vorherrschaft übernehmen? Wer wird da das letzte Wort haben, was die Personalie JD McDonagh angeht? Werden wir sehen. Ja, was wir auch gesehen haben, ist mal wieder gutes Product Placement. Also schöne Grüße an die WWE da von Pizza Hut diesmal. Ich habe erst mal gedacht, als wir hier Wade Barrett und Booker T gesehen haben, dachte ich mir so, ach guck mal, komische Mischung. Und dann ging dieses Segment dann in eine ganz merkwürdige Richtung, als Xavier Woods mit dazu gekommen ist, oder?
Ja, also, aber auch da, ne, da muss man ganz klar sagen, ich glaube, Rey Mysterio wirklich auch Placement King, ne? Also in die Matches von Rey, da werden die Placements reingeballert bis zum geht nicht mehr. Mach Cinnamon Toast Crunch, mach dies, komm, Pizza Hut, gib ihm auch. Ja, da ist man auf jeden Fall gut dabei. Schön wieder auch mit Bandenwerbung, mit Ringwerbung. Und da, für die, die es im Match nicht mitbekommen haben, ist dann noch hier Michael Cole und Corey Graves. Haut euch einmal eine Pizza rein. Bin aber ehrlich, sah schon lecker aus. Hatte ich auch
Also bei dir
Bock
hat es
drauf.
funktioniert offensichtlich, ja, sehr gut.
Ey.
Aber wir haben dann hier das Match zwischen Lashley und den Street Profits auf der einen Seite und der Latino World Order auf der anderen Seite. Latino World Order ja ein bisschen dezimiert, Kai. Wir haben ja noch überlegt, so, ah, wen schicken wir denn da rein? Wer wird es denn? Wird es der Herr Wild oder wird es der Herr Del Toro? Ja, es ist natürlich gar keiner geworden, weil die sind abgefertigt worden, aber Ray hat ja hier, ne, angerufen und so. Und ich habe dann gedacht, ja gut, Dragon Lee, ne, schmeißt Dragon Lee rein, ist auch okay, kann ich mit leben. Aber es war dann erstmal so, dass die beiden, also Ray und Santos Escobar, hier alleine gewrestelt haben. Und was ich noch hervorheben möchte, Lashley und die Street Profits in Matching Outfits. Wir haben so ein bisschen
Ja.
zuletzt kritisiert, dass auch gerade hier Angelo Dawkins ja teilweise noch in seinen Basketballer-Jersey da rumgeturnt ist, jetzt andere Outfits. Hat das für dich die Dominanz dieser Gruppierung unterstrichen?
Ich glaube, in diesem Match hat nichts die Dominanz der Gruppierung für mich unterstrichen. Und auch da, ne, man muss ja sagen, aus dem Team Headlock habe natürlich ich aus dem Tippspiel die meisten Punkte geholt. Wen wundert's, bin ich ganz ehrlich, ne? Ich auf Platz 5 hoch, wundert niemanden. Also Platz 1 wird euch auch noch von mir geholt. Und ich habe mir gedacht, weil die Gerüchte waren ja groß, Kalito kommt rein, Kai, komm. Abends, es ist irgendwie kurz vor 11, du kannst noch den Tipp ändern. Du tippst auf Lashley und die Street Profits, warum überhaupt? Kalito kommt doch eh. Die gewinnen natürlich nicht. Und dann war mir dieses dumme, nee, hör auf dein Bauchgefühl oder sowas, ne? So, ah, nicht den Tipp ändern. Ärgere ich mich jetzt, weil war dumm, sonst wäre nämlich wirklich Head of the Tabelle Comeback oder wäre ich zumindest einen Schritt näher dran gewesen. Weil es war doch so klar, als dann das Gerücht durchsickerte, dass Kalito der Partner ist, dass die Street Profits und Lashley hier nichts reißen. Und es ist echt traurig, weil ich mag einen Rey Mysterio. Und auch Zelina Vega, ey, alles schön und gut. Santos Escobar, cool. Kalito, auch immer ein cooler Typ gewesen. Bewusste Wortwahl. Aber dieses ganze Stable, das dieses, wie sie sich platzieren am Anfang, das wirkt alles nicht wie aus einem Fluss. Das, ey, so wurde ich damals, als wir in der Schule Fotos gemacht haben, ne, so wurde damals gesagt, stell du dich mal dahin, mach du mal so und mach du mal irgendwie Peace-Zeichen oder sowas.
Achte
Also.
übrigens mal darauf, Entschuldigung, wenn ich das Wort falle, aber achte mal darauf, dass sich Santos Escobar auf die Zehenspitzen stellt, damit er über Rey Mysterio drüber gucken kann und seine Pose machen kann. Das fand ich ein bisschen witzig. Also.
Auch wie nach dem Match, wie Kalito einfach da saß und er so, ich weiß nicht, was ich machen soll.
Das stimmt, das stimmt. Aber ansonsten, dieses Match hat alles getan, aber es hat nichts dazu geführt, dass man hier Lashley und die Street Profits als echte Bedrohung wahrnimmt, oder? Also im Matchverlauf, ja klar, da wurde mal ein bisschen isoliert und sowas und da wurde auch mal bearbeitet, aber die waren ja von einem Sieg hier weiter entfernt als, keine Ahnung, meine Wohnung vom Nordpol oder sonst irgendwas. Das hat sich ja sowas von lasch angefühlt und dann kommt halt so ein Kalito raus. Er ist echt, wie gesagt, guter Shape, Top-Typ und alles, ne? Kann man echt nichts gegen sagen. Aber come on, der kommt jetzt hier raus und dann nimmt er die einfach innerhalb von ein paar Minuten auseinander. Und da wird ein bisschen aufgeräumt, dann ist das Ding ja vorbei. Ich habe mir gedacht, in welcher Welt bin ich denn? Wen wollt ihr denn hier pushen? Also offensichtlich die die mehr T-Shirts verkaufen, so sieht es ja ganz klar aus. Aber warum versucht man denn dann mit Lashley und den Street Profits irgendwas aufzubauen? Oder wird das jetzt so eine Geschichte wie, wir müssen doch zu uns selber finden? Oder kommt jetzt Jade Cargill dazu und sagt, Herr Jungens, ne? Ich zeig euch, wie der Weg ist, weil ich bin der Superstar.
Oh Gott. Ja, also ich glaube, es wird dir nicht gut tun. Es gibt ja auch Gerüchte, Odyssey Jones dazu zu packen. Also an die Leute, die sich noch erinnern, der wurde mal gedraftet. Ja, ey, ich habe wirklich keine Ahnung. Warum hatte Kalito nicht sein altes Team? Gab es da eigentlich einen Grund für?
Habe ich noch nichts
zugelesen. Dass er nicht Leuten ins Face bittet, die nicht cool sein wollen. Das war auch schade. Ja, aber zum Match selbst, also ne, natürlich, nee, warte. Es war, warum fangen die eigentlich zu zweit an? So, wenn Ray angerufen hat, kam der Bus zu spät oder so, dann, das habe ich auch nicht verstanden.
Wie die NWO warum, damals, weißt du? Wie die NWO. Da kam der dritte Mann auch erst später.
Ja. Und der Name, der Buchstabe, der Name ist ja quasi gleich, ne? Und dann,
ja.
Was ich mochte, war der Top-Rob-Runner von Santos Escobar.
Also da waren ein paar schöne Aktionen dabei, auch hinterher dieser Dive von Santos, ne, der ist auch top gewesen. Also an der Action hat es nicht gemangelt. Ich sehe noch immer nicht, wo die Street Profits als Heels funktionieren. Also man hat ja so ein bisschen, Montez Ford war so ein bisschen brutaler unterwegs, hat jetzt auch mal auf
Gegner auch so ein bisschen cocky sollte er, glaube ich, wirken. Ne? So arrogant und dann so die Fans mal so, aber das war schon nicht gut.
Nee, also ich frage mich, ob diese Gruppierung jetzt den Weg des Judgment Day nimmt. Also man steigt so mittelhoch ein, fällt dann erstmal bodentief runter und dann aus irgendeinem Beweggrund findet man dann einen Weg, wie man diese Gruppierung wieder interessant machen kann und dann geht das. Aber jetzt gerade ist es halt ein Programm. Nee, das war weder ein gutes Match, also auch kein gutes Six-Man-Tag-Match. Das war jetzt nicht schlecht oder so, aber es war jetzt auch nicht wirklich herausragend. Ich finde, die sahen halt aus wie die letzten Idioten. Also Lashley und die Street Profits am Ende da. Was? Kalito kommt raus? Was? Der macht dann alle platt. Und dann gibt es den Backstabber gegen Ford und dann 1, 2, 3 vorbei. Come on, ne? Das ist mir halt zu wenig. Bemessen daran, was für ein Standing eigentlich Lashley und die Street Profits auch in den letzten Jahren gehabt haben. Ich meine, klar, die Street Profits waren jetzt nicht kontinuierlich das Top-Tag-Team oder so, aber die waren halt schon Champions und alles. Und die müssen hier nicht so weggebügelt werden. Von einem Kalito.
Ja. War nix, ne?
Ja, also von daher, nee, war nix. Mal gucken, wie es da wirklich mit Lashley und den Street Profits weitergeht. Kalito soll ja angeblich jetzt tatsächlich fix sein. Also ich bin mal gespannt, ob sie den
keine Geschichte in meinem Leben häufiger gehört in den letzten Jahren.
Deswegen Kalito
war schon, glaube ich, viermal fix. Und dann hieß es auch immer, ja, der ist auch fix, aber wir haben keine Ahnung, was wir mit dem machen sollen. Und deswegen setzen wir den nicht ein. Sondern darf er wieder irgendwo rausgeschickt werden, wenn sie wieder irgendwo... Ach ja,
der Kai ist frustriert und winkt hier einfach ab. Ja, weiter ging's. 4. November, Kai, hast du schon was vor?
Jetzt ja.
Da läuft natürlich dann WWE Crown Jewel, da geht's dann wieder nach Saudi-Arabien. Da gibt's nicht nur
Roman Reigns.
Ja, und Roman Reigns. Also, ich tippe darauf, wir kriegen Roman Reigns gegen John Cena. Es wurde ja schon gerüchtet, dass man das da bringen wird. Jetzt nach den Geschehnissen aktuell bietet sich das auch immer mehr und immer mehr an, dass Roman hier einmal durchgreifen will und dann den alten Herren zurück nach Hollywood prügelt. Noch ein bisschen Werbung für DraftKings, dann noch ein Rückblick auf Jade Cargill, wie sie hier angekommen ist. Jo, und dann sind wir beim Match um die WWE Women's Championship angelangt. Asuka trifft auf Io Sky, trifft auf Charlotte Flair, natürlich Io Sky, amtierender Champion, die hier allein unterwegs ist, also weder Bayley noch Dakota Kai, zumindest zu diesem Zeitpunkt beim Entrance dabei. Und ja, Kai, hier geht's erstmal ordentlich los. Da wird direkt gespuckt hier zu Beginn. Das ist ja eine Unverfrorenheit, oder? Von Asuka gegen Charlotte.
Ja, aber ich mochte den Anfang eigentlich. Ne? Also direkt zack, den Big Boot gegen Io, dann Mist von Asuka gegen Charlotte, hat einen guten Start. Charlotte ist dann draußen und weint. Das habe ich nicht ganz verstanden, warum sie da so saß. Dann hatten wir erstmal ein One-on-One zwischen Asuka und Io. Also für den Start echt wirklich von 0 auf 100. Kann man absolut nichts gegen sagen.
Ich fand den Start auch recht flott. Das hat man ja gut durchgezogen. Es gibt ja auch in der Wrestling-Mythologie so verschiedene Sorten von Nebel. Ne? Also der blaue soll eigentlich, zumindest so wie es früher mal gewesen, soll eigentlich den Gegner betäuben. Der grüne ist ja so, der blendet quasi. Der rote brennt, den sollten wir später noch sehen. Und der schwarze zum Beispiel, der blendet für Wochen, weil der besonders ekelhaft ist. Und der gelbe, der betäubt. Und den, ich glaube, es gab auch noch mal einen lilan.
Hä? Ich dachte, der blaue betäubt.
Der nicht betäubt, hier. Lähmt, nicht betäubt, ja, so rum, lähmt.
Was ist der Unterschied zwischen lähmen und betäuben?
Naja, du kannst auch bei Bewusstsein sein und dich nicht mehr bewegen können. Oder
okay, also wenn du betäubt bist, bist du einfach quasi weg.
Ja, genau. Ja.
Und gelähmt, also, okay, ich verstehe.
Okay, naja, aber das
ist ja auch eigenes Alchemiestudium, ey.
So ist das mit der Psychologie des Mist, ne? Greg Mutter hat den ja bekannt gemacht, wenn man ehrlich ist. Ja, aber du hast schon gesagt, also erstmal Io Sky und Asuka. Da muss ich aber auch sagen, mich hat es ein bisschen geärgert hier in der Anfangsphase. Ne? Also dann, was ist das Erste, was Asuka macht, ne, nachdem Charlotte hier raus ist? Sie versucht einen Armhebel.
So. Ja.
Warum? Die größte Gegnerin ist raus und ich bearbeite dann den Champion mit einem Armhebel, einem Three-Way-Dance.
Ja klar, du musst, dann, weil es geht ja auch immer noch um die Ehre. Und hier wird getappt.
Nee, das hat mir nicht gefallen. Also, ne, danach wurde es besser, muss man sagen. Und dann gab es ja da auch die schnellen Konter, einen großen Two-Count für einen Magistral Cradle hier von Io dann im weiteren Verlauf. Dann aber Charlotte relativ fix auch wieder zurück. Und dann bin ich gespannt, was du dazu sagst. Weil ich hatte danach, als Charlotte dann wieder dabei gewesen ist, die natürlich dann mächtig am Sicken gewesen ist, wie man hier in Kölner Fachjargon sozusagen sagt, die war ja schon ziemlich sauer und hat dann ja auch ordentlich hier losgelegt und die war schon Dreh- und Angelpunkt, oder? Ich habe zeitweise das Gefühl gehabt, das ist ein Handicap-Match.
Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben. Charlotte wrestelt gegen zwei und gewinnt. Also, das fand ich dann auch ein bisschen komisch, wo sie dann alleine beide abfertigt. Ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass ich Charlotte jetzt so semi-unterhaltsam finde. Und von daher hat er natürlich dann auch genau den richtigen Nerv bei mir getroffen. Mit dem Charlotte-Ding. Ja, also ich fand es dann komisch, dass sie dann auch wirklich alleine beide so abräumen durfte, auch zeitweise.
Das hat mich wirklich gestört, ne? Also, dass man quasi hier nur so eine Art Gleichgewicht herstellt, indem man Charlotte ausschaltet und nach draußen wirft oder sonst irgendwas. Weiß nicht. Fand ich nicht gut. Lässt auch wieder mal den Champion, also Io Sky, nicht gut aussehen. Das hat mir hier auch gefehlt. Ich finde auch generell, dass sie, also selbst in der Match-Konstellation mit Asuka, mir fehlt hier was. Mir fehlt irgendwas. Ich weiß nicht, ob es an der Präsentation liegt, ob es an der Art und Weise liegt, wie Io sich hier zeigt. Wie geht's dir da?
Ja, also man hat auch das Gefühl, dass Io nicht ansatzweise auf dem Level von Asuka und Charlotte ist. Also halt auch in jetzt nicht nur, weil Asuka und Charlotte schon viel mehr erreicht haben. Ich glaube, du weißt aber, also das war hier kein Kampf auf Augenhöhe. Also weißt du, wie ich das meine? Und das hat sich auch so ein bisschen im Match gezeigt. Io ist immer noch da und zeigt ihre Aktion. Aber obwohl die Champion ist, ist sie die unbedeutendste in diesem Match. Und das ist irgendwie ganz komisch, weil eigentlich müsste sie ja so on top sein. Aber das ist so ein bisschen wie diese Titelregentschaft von Liv Morgan. Nachdem sie eingecashed hat. Und dann sagst du, ja, die trägt halt den Belt, aber so wirklich auf eine neue Stufe gehoben hat sie das jetzt gerade noch nicht. Und mit den Matches machen sie es meiner Meinung nach auch nicht wirklich.
Sogar die Kommentatoren haben das ja thematisiert, ne? Dass sie gemeint haben, ja, ne, Io ist vielleicht noch nicht ganz auf dem Niveau und bekommt vielleicht noch nicht ganz diese Aufmerksamkeit, die sie verdient hätte. Schließlich ist sie ja die Titelträgerin, ne? Und es wird viel mehr über die Probleme bei Damage Control besprochen. Und das ist halt so ein Ding, ne? Also irgendwie hat man es noch nicht geschafft, Io hier wirklich in diese oberste Riege zu heben. Sie hat noch nicht diese Standout-Moments gehabt. Sie hat noch nicht diese Präsentation auch gehabt, ne? Versucht doch die Besonderheiten, die sie hat, wirklich auch darzustellen, damit man ein Gefühl auch für sie bekommt. Weil das ist was mich hier im Main-Roster bis jetzt mal von zwei, drei wirklich großen Matches, die sie gehabt hat, wirklich ein bisschen fehlt. Man hat es noch nicht geschafft, mir als jemanden, der wirklich sehr, sehr regelmäßig das Produkt logischerweise verfolgt, ich sehe noch nicht, warum Io jetzt auf einmal auf diesem hohen Niveau agieren soll, weil man das bis jetzt... WWE ist halt nun mal ein sehr, sehr visuelles Medium, sehr, sehr visuelles Wrestling-Format, ne? Und da fehlt mir einfach bei ihr was. Und das hat man bis jetzt noch nicht geschafft, mir darzulegen, warum Io jetzt so eine große Nummer hier ist. Und in den Matches spiegelt sich das nicht wieder. Und so Charakteristika, wie es jetzt hier mit Charlotte Flair gewesen ist, wo Charlotte einfach Asuka und Io eben auseinander nimmt, das macht es dann auch nicht besser, ne? Also von daher ist das echt eine schwierige Kiste, wobei ich sagen muss, das Match dann ab der zweiten Matchhälfte, wo dann auch so langsam dieser Charlotte gegen alle Fluss raus gewesen ist, der ist dann für mich deutlich besser gewesen. Also am Ende hat mich das Match dann doch gehabt, aber in der Anfangsphase hatte ich wirklich meine Probleme.
Ja, ich auch. Also, aber dann trotzdem, wir hatten dann ja auch coole Aktionen, ne? Weil das war ja auch die Sache, die wir in der Preview angesprochen haben. Storyline-mäßig und entwicklungsmäßig ist da absolut vieles im Argen. Aber von der Matchqualität her muss man sich da wenig Sorgen machen. Das hast du auch gemerkt. Also es gab diese Aktion, wo dann Io nach draußen in den Moonsault springt. Da war so ein bisschen komisch gefangen von Asuka, aber okay. Danach direkt hinterher Charlotte den Moonsault nach draußen gezeigt. Das war halt dann ziemlich, ziemlich cool. Danach hattest du dann eben diese Kombination, dass dann Charlotte auf dem Top Rope steht, dann Io erst versucht, sie irgendwie runterzuhauen, Charlotte sich wehrt, sie in den Samoan Drop nimmt und dann Asuka von unten in die Powerbomb-Position reingeht, so ein bisschen Tower of Doom ist es, glaube ich, mäßig.
Ja.
Nur eben nicht mit einem Superplex, sondern mit einem Samoan Drop. Das war halt auch eine coole Aktion, das mag ich ja. Ich finde, sowas muss man auch machen in Triple Threat Matches. Eben nicht nur einer liegt in der Ecke und zwei Kämpfe gegeneinander, sondern auch dieses zu dritt krasse Aktion erzeugen. Das haben sie auch hier geschafft. Und passend dazu war es dann eben auch so, als dann Charlotte Asuka im Figure 4 hatte und dann Io angerannt kommt und diese Meteora Knees zeigt. Also so Sachen, so, das mag ich, davon hätte ich gerne mehr gehabt.
Ja, das haben wir gerade gegen Ende gehabt. Und ich glaube, deswegen hat es mich dann auch irgendwann einfach gecatcht, weil da war die Action gut, da hat das auch gut ineinander gegriffen. Da hat auch die Dynamik zwischen den drei Frauen hier sehr, sehr gut funktioniert. Haben wir dann ja auch weitergesehen. Du hast gerade angesprochen, diese Meteora Knees von Io, die wirklich auch eine große 2 hervorgebracht haben. Danach auch diese Double Submission quasi, wo dann Io und Asuka beide hier versucht haben, Charlotte zur Aufgabe zu zwingen. Dann gab es ja diesen Wheelbarrel in den Codebreaker und dann eben den Spear von Charlotte gegen Asuka, auch da wieder für einen großen Two-Count, wo dann Charlotte auch ganz verzweifelt gewesen ist, warum sie denn hier nicht den Titel gewinnen hat können. Und dann, Kai, bekommen wir das, was wir schon vermutet haben, weil Bayley kommt raus, aber wir haben ja auch bei der Preview ein bisschen spekuliert, kostet sie hier Io den Titel, aber tatsächlich war sie ja dann diejenige, die letztlich dafür gesorgt hat, dass Io sogar ihren Titel hier verteidigt hat.
Ja, genau. Also das Gegenteil. Damage Control ist stärker denn je, könnte man quasi sagen. Weil es ist eben so, Asuka ist im Figure 8, dann ist eigentlich am Tappen, also, beziehungsweise nee, sie tappt, aber Bayley ist draußen, lenkt den Ref ab. Der Ref sagt, hier reinkommen, verboten. Deswegen sieht er dann eben nicht, wie Asuka tappt. Io zeigt den Moonsault in Charlotte, die gerade im Figure 8 ist. Das sah wirklich auch sehr geil aus, weil sie auch dann im guten Moment noch runtergegangen ist. Sonst wäre es ja sehr, sehr böse, glaube ich. Also so athletisch wirklich top, kannst du nichts gegen sagen. Und nach dem Moonsault von Io war es das dann auch. Also 1, 2, 3 pinnt dann sogar Charlotte. Ne? Also auch nochmal eine größere Sache, als nur Asuka zu pinnen. Und hat hier verteidigt. Habe ich nicht mit gerechnet. Wir hatten ja auch unser Tippspiel oder die Abstimmung auf Insta. Da haben viele Leute auch getippt, dass Io das Ding holt. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich dachte, Charlotte all the way. Aber ich finde es gut, dass Io hier verteidigt. Trotzdem, wie auch eingangs gesagt, hier muss man noch ganz, 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 ganz viel machen, meiner Meinung nach. Und ich hoffe, dass man das auch wirklich jetzt macht.
Ja, mal sehen, ne? Also Io war ja dann auch nicht nur voll des Lobes, sondern auch voll der Emotionen Bayley gegenüber. Es gab ja die große Umarmung, das Lächeln und ey, wir sind ja wirklich Freunde, sind wir das? Freundinnen, die Besten der Welt sind wir hier. Du hast mir den Titel gebracht, das ist ja eine Überraschung, du hast hier keinen Mist gebaut wie sonst. Und ja, mal gucken. Kann natürlich auch sein, dass das jetzt so ein bisschen der Twist ist, dass Bayley dann gegen sie turnt, so nach dem Motto, hey, das hast du mal wieder gesehen, ne? Nur mit mir gewinnst du das große Gold. Nur wegen mir bist du überhaupt in der Position, in der du jetzt bist. Aber stell dir mal vor, wie wärst du ohne mich? Mal sehen. Mal sehen, wie man das hier aufbaut. Ja, und dann geht's weiter. Auf jeden Fall hier in Titelverteidigung von Io Sky. Wir gehen nochmal Backstage. Da sehen wir, wie LA Knight ankommt hier im wunderbaren Slim Jim Rennwagen. Ist ja einer von den, wie heißen sie denn? Von den Botschaftern.
Slim Jimmys.
Von den Slim Jimmys, genau. Er ist in einer Linie mit dem Macho Man. Das darf man auch nicht vergessen, ja, ne? War mal ein Hinweis auf die SmackDown Season Premiere, die wir schon angesprochen haben, mit Roman Reigns. Ja, und dann kommen wir eben auch zu dem Match der Bloodline, also Jimmy Uso und Solo Sikoa und eben John Cena und LA Knight. Und ja, Kai, da haben wir die guten Pat McAfee gleich noch einmal, der nämlich hier, bevor die beiden Teams mit dabei sind, hier den Entrance macht und noch ein bisschen für Stimmung sorgt, ein bisschen anheizt und auch nochmal hier die Werbetrommel für WrestleMania rührt, oder?
Ja, also kommt auch raus mit seinem Indianapolis Colts Gürtel.
Ja, Legacy Belt, ja.
Ja, mit dem Legacy Belt ist dann da und so, oh cool, Pat McAfee, und sagt dann, ja, hier Indianapolis hat eine Mania verdient, und ich gucke mir die Crowd und denke mir, nee, so, auf gar keinen Fall. So, Junge, da hat er Gelsenkirchen eine WrestleMania verdient als Indianapolis. Also, nicht, dass die Crowd katastrophal war, ne, aber so, guck mal bitte einmal ganz kurz nach London, was da los war. Und hier so, merkt ihr nicht, lächerlich, Pat McAfee. Aber ich glaube auch, das ist so ein bisschen der neue Cheap-Hop, ne? Nicht nur sagen, ich bin hier in, Mick Foley-Style, lese von der Hand ab, Indianapolis, sondern Indianapolis, ihr habt eine Mania verdient. Also, ja, nee, machen wir auf gar keinen Fall.
Aber wir wissen ja, das ist ja ein Teil vom Geschäftskonzept jetzt inzwischen, dass man quasi die Shows, die großen Events dann an die Städte verkaufen, von den Städten dann dafür Geld bekommt, nicht nur Einnahmen eben durch Ticketverkäufe und Pay-Per-View, beziehungsweise dann eben TV-Rechte bekommt.
Voll das geniale System.
Aber die Frage ist doch, was bezweckt man damit, dass man das jetzt on-air macht? Also erwarten jetzt, dass wir jetzt alle E-Mail, also sollen jetzt die ganzen Leute E-Mail an den Bürgermeister von Indianapolis schicken und die sagen,
gehen jetzt zur Town Hall und sagen, Herr Bürgermeister, machen Sie bitte.
Also los! Mit Mistgabeln und Fackeln und so, mitten in der Nacht. Ja, ja, genau.
Wir wollen Mania.
Ja, also ich meine, so in London kann ich es ja auch noch für den Pop verstehen, aber jetzt hier war es halt so, ja, war halt so ganz nett, ne? Fand ich aber trotzdem ein bisschen merkwürdig.
Ja, ja, naja. Mach mal WrestleMania in diesem Globes 4-Ding, wie auch immer das heißt, in Las Vegas.
Achso,
das da ist ziemlich voll Bock drauf.
Ja.
Ja, also das, da könnte man auch gut hinfliegen, ne? Weil ich habe jetzt auch nochmal geguckt, so ein bisschen so, ah ja, Mania, was könnte man da machen, ne? Aber so, ey, ich fliege halt nicht nach Minnesota, Alter. So, was will ich da? So, von mir aus mach Florida oder sowas, okay, ne? Da kann ich mal überlegen, nochmal hinzufliegen. Das macht halt Sinn, aber ich fliege nicht nach Minnesota.
Ja.
Und auch nicht nach Indianapolis.
Nee. Also wer nicht Minneapolis in Indianapolis verwechseln, ne? Ganz wichtig, dann buchst du dir Tickets in die falsche Stadt, das wäre auch doof.
Hallo?
wird wieder ein lustiges Diary dann auf jeden Fall werden, ne? Wie bei All In.
Wissen Sie, wo Cody Rhodes ist?
ja, aber ansonsten hier natürlich das Match. Stark durch die Charaktere getrieben, die sich darin befinden. Also LA Knight mit unfassbaren Chants gleich zum Anfang. Sehr, sehr große Reaktion. Und ich muss noch mal ganz kurz auf Jimmy Uso hier zu sprechen kommen, ne? Weil der ja wirklich mit seiner Charakterdarstellung hier to the moon geht, um es mal so auszudrücken. Also der ja wirklich komplett drüber ist, super aufgedreht ist und dann auf Best Buddy macht. Und ich habe das geliebt, wo er da am Anfang Solo hier abklatschen wollte. Und er steht da die ganze Zeit so und streckt quasi den Arm aus. Und Solo geht einfach raus und lässt ihn quasi am ausgestreckten Arm hier verhungern. Mochte ich.
Auch wie schön fertig Paul Heyman aussieht mit seinen grauen Haaren.
Ja, das wurde auch schön thematisiert, ja. Ne? Oh, Roman Reigns so lange Woche nicht da und schon die Bloodline saugt sozusagen Paul Heyman hier die Energie, die Lebenskraft aus. Naja, ansonsten hier das Match, ich sag mal zu 50% ein Beatdown der Bloodline gegen John Cena und das Melken eines Hot Tags, oder?
Absolut. Also, auch nochmal hier kurz zu den Entrances, weil auch gefragt wird, wie wir das Team von Jimmy Uso finden. Ich muss sagen, Jay hat definitiv das bessere Theme erwischt, meiner Meinung nach. Mit diesem Just Me Uso finde ich irgendwie stärker, hat was. Jimmy ist so, ja, der braucht halt auch noch eins. Also ist jetzt nicht so mein Fall. Aber auch zu LA Knight, der LA Knight Entrance Pop war ja schon fast größer als der Pop, den Cena bekommen hat beim Rauskommen.
Ja.
Das war schon eine Hausnummer. Und zum Match selbst natürlich. Es war eine unmenschlich lange Isolationsphase von John Cena. Es wurde, wie du gesagt hast, das Hot Tag gemolken bis zum geht nicht mehr. Cenas Acting ist auch so komplett weird, wenn du überlegst, der Mann ist halt Hollywood-Schauspieler, ne? Und sieht immer so ein bisschen aus wie so der verwirrte Onkel, der sich so umguckt und sagt so, was, wo bin ich eigentlich? Der auch schon so drei Hefe zu viel hatte. Und also das ist ganz komisch bei Cena, weil das ist ja komplettes Overacting auch on top. Also allein auch, wenn ich daran denke, als LA Knight den Vertrag untergeschrieben hat und er dann geguckt hat, wie auf so einem YouTube-Reaction-Thumbnail mit so, LA Knight hat unterschrieben. Also, das ist alles komisch.
Und er called. Also, weil
er hat schon immer gecallt.
Ne? Ja, aber, also, aber so laut. Also, ja. Als Solo Sikoa da diese Splashes in der Ecke gezeigt hat und er ihm dann sagt, ja, machen wir ein bisschen mit Ruhe oder sonst irgendwas und brüllt ihm da quasi von unten hoch. Also, naja.
Ich liebe aber diese. Das, also, ich glaube wirklich, würdest du aus allen Botchman-Episoden zusammenschneiden, hättest du, glaube ich, so einen 3-Stunden-Clip. Also ich liebe John Cena beim Callen, weil es ist nicht dieses, ich flüstere dir was ins Ohr, sondern ich brüll's einfach durch den Ring. Und ich mag das. Also, ja. Das ist schon ganz witzig. Trotzdem, es ist wirklich so sehr lange Isolationsphase. Die hat sich auch gezogen, muss ich ganz klar sagen. Also, jetzt wirklich sehr gezogen. Natürlich auch cool, dass dann auch ein Cena sich von einem Solo und von einem Jimmy abfertigen lässt. Ich glaube auch so bildmäßig ist es ganz geil, wenn du siehst, ah, Cena und Umaga im Ring und jetzt Cena und Solo im Ring, so vom Look and Feel her, das ist eigentlich schon ganz geil. Trotzdem, es war diese super lange Isolationsphase, dann dachtest du ja mittendrin, oh, das ist der AA, jetzt geht's weiter, jetzt kann er taggen. Und dann ging die Isolationsphase nochmal 3 Minuten. Das ja. War schon sehr schwierig. Und dann gab es das Hot Tag mit LA Knight.
Genau, es gab dann so ein Verzweiflungs-AA gegen Jimmy Uso. Aber auch das hat ja noch nicht gereicht. Da ist ja Solo nochmal dazwischen gekommen. Da hat ja Paul Heyman noch Sprachnachrichten an Roman Reigns wahrscheinlich geschickt, was ich übrigens sehr witzig fand.
Ja.
Naja, und dann soll es ja von Solo hier da gab es diese Splashes, die ich gerade angesprochen habe. Und irgendwann dann nach gefühlten 30 Splashes in der Ecke kriegt Cena dann die Beine hoch und Solo landet dann auf den Knien. Und das gibt dann genug Zeit, um hier den Hot-Tag hervorzurufen. Also, thank God. Also, du hast gerade, eingangs hast du ja erwähnt hier, das fühlt sich so ein bisschen Hausshow-mäßig an. Dieses Match kannst du in dieser Struktur 1:1 bei jeder Hausshow bringen, ja. Weil die Leute werden genau so drauf reagieren. Ich meine, gut, vielleicht ein bisschen viel John Cena, der muss vielleicht ein bisschen viel hier arbeiten, aber nichtsdestotrotz, dann kommt halt LA Knight rein, räumt er erstmal mit seinen großen Aktionen auf, kassiert dann aber auch relativ schnell wieder einen Superkick. Da geht aber der Splash daneben, dann gibt es den LA Knight Elbow zu großen Reaktionen.
Yeah.
Genau, es gibt auch einen Samoan Drop von Solo Sikoa, da kommt über John Cena rein, springt ein Crossbody, because that's what John Cena does. Es gibt einen Splash von Jimmy Uso dann, während John Cena quasi hier noch auf dem Boden ist, und dann alle 3 down, einfach für den Moment. Das macht man gut. Ich finde, das ist ein gutes Anheizer-Match, ohne dass es jetzt zu wichtig wirkt, aber es ist ein gute Laune-Match. Und man holt die Leute hier einfach mit rein. Das kann man denen auf jeden Fall nicht vorwerfen, dass sie hier nicht für Stimmung gesorgt hätten.
Ja, absolut. Also, du hast ja gemerkt, die Crowd geht mit. Die hatte auch ihren Spaß. Aber es ist eben wirklich so, es war schon sehr Hausschau-mäßig, ne? Also, und das hat sich auch dann wirklich durch. Ich glaube, das kommt auch in der Halle anders, ne? In der Halle fühlt sich eine Isolationsphase nicht so an, wie jetzt wirklich vorm TV, wenn du das halt siehst. Und so ab diesem Hottake, ab da war es wirklich auch Schlag auf Schlag auf Schlag, wie du sagst, mit dieser Aktion, man auf einmal, jeder springt seinen Move, alle liegen auf dem Boden, dann auch danach wieder die LNN-Präsentation, wo er dann ja alleine gegen Jimmy und Solo kämpft, Schlag links, Schlag rechts, Schlag links, Schlag rechts, ne? Also da war ja dann auch schon vieles dabei und dann kam der große Superplex, ne? Damit dann Cena natürlich auch nochmal sein You Can See Me zeigen kann, den Five Knuckle Shuffle.
Yes.
Ja, und dann gab es den BFT, wie wir jetzt in der Preview gelernt haben, steht das nämlich für Olaf.
Blunt Force Trauma.
Heftig, Herz. Ich hab wirklich nur noch Brain Freeze Trauma im Kopf. Weil das war das, was ich mir gemerkt habe. Was heißt Blunt Force Trauma? Natürlich, das wusste ich natürlich auch.
Ich habe es mir auch extra hier aufgeschrieben, muss ich dazu sagen.
Ah, okay, ja, stark. Ich hab mir nämlich nur aufgeschrieben BFT, weil ich faul bin.
Du schreibst ja auch noch per Hand.
Das stimmt. Aber ja, das war's dann auch.
Genau, dann war das Ding hier gelaufen. Paul Heyman gefrustet, die Bloodline gefrustet. Also alle sahen irgendwie aus wie Idioten. Also Solo hat man ja quasi draußen noch weggewischt. Also John Cena hat ihn ja beim Five Knuckle Shuffle quasi vom Apron gewischt. Und dann hat LA Knight im Ring kurzen Prozess mit Jimmy Uso gemacht. Und es passt hier auch zur Geschichte. Und das passt total gut zur Geschichte, ne, dass jetzt Roman zurückkommt und der Roman wird erstmal auf den Tisch hauen, wird sagen, Jimmy, was geht denn hier ab? Ich habe dich doch beim letzten Mal rausgeschmissen. Wie war das denn? Dann leidest du hier unter Realitätsverlust oder was geschieht hier? Ich bin gespannt, was das hier bringen wird. Und ja, was ich dann ganz nett fand, war, dass ja John Cena LA Knights Arm hier hochheben wollte und LA Knight hatte gesagt, hier, nee, Sir, ne, mit allem Respekt, heute hebe ich mal ihre Hand zur Abwechslung und sie bekommen mal von mir hier den Credit, den sie verdient haben. Fand ich so ganz nett. Ansonsten, das Match war unterhaltsam. Aber war jetzt auch nichts Atemberaubendes, was wir jetzt hier gesehen haben, muss man ganz klar so sagen, oder?
Ja, also matchmäßig war es schon fast langweilig, ne?
Also, ich fand die Reaktionen halt interessant. Ich finde die
Charaktere
haben es gut dargestellt und so. Aber
jetzt, davon gelebt.
Ja, aber so jetzt rein von der In-Ring-Action her war das überhaupt gar nichts Besonderes, gar nichts. Ja. Dann geht es noch mal Backstage. Der Judgment Day ist hier vor Ort und Damian Priest regelrecht verzweifelt, weil sie ja die Tag-Titles verloren haben. Der sagt, hey, jetzt, ich muss es jetzt machen. Ich muss jetzt den Koffer einsetzen, damit wir hier nicht mit leeren Händen rausgehen. Und alle sagen so, nein, oh, dein Knie und überhaupt. Rhea kommt dann ja auch dazu und beruhigt ihn. Ich finde es auf der einen Seite gut, weil man ja so darstellt, der Judgment Day, die Kerngruppierung, die funktioniert an sich noch. Was ist mit JD McDonagh und auch, dass man hier Damian Priest hier quasi das ausredet. Mir hat das Segment ganz gut gefallen, gerade als Fortführung. Wie war es bei dir?
Ja, also ich finde, man ist auch jetzt gerade allein in diesen beiden Shows, also Fastlane und SmackDown, hat man Rhea oder halt auch bei Raw mit der Ansage an Dom und sowas, hat man sie sehr stark auch so ein bisschen als Anführerin präsentiert, ne? Die dann auch sagt, hier alle raus, ich rede jetzt mit Paul Heyman, oder die jetzt auch hier sagt, so Priest, jetzt gib den Koffer ab, weil letztendlich, als dann Finn Balor auch meinte, cash mal nicht ein, hat er ja nicht drauf gehört erst, ne? Meinte so, ja, nee, ich muss das machen. Und dann hat dann auch Rhea gesagt, jetzt wie so zu so einem Kind, gib den Koffer jetzt. Und dann hat er noch abgegeben. Ja, also finde ich nicht verkehrt. Also bringt auf jeden Fall was rein, jetzt Rhea immer mehr auch als Anführerin zu präsentieren. Macht Sinn. Gucken, wie sie das JD McDonagh-Problem lösen, weil klar war ja hier ein Problem. Letztendlich, ohne ihn hätten sie die Titel aber auch schon häufiger abgegeben, ne?
Ja. Ja.
Wir werden sehen.
Ich finde es auf jeden Fall sinnvoll, dass man das jetzt hier auch im Pay-Per-View, im PLE noch thematisiert. Und dass man das einfach fortsetzt, weil das macht auch Lust darauf, dass du dann die nächste Show schaust. Ist clever gemacht, das kann man absolut so machen. Und wo du gerade Lust auf Pizza gehabt hast, habe ich mir gedacht, Mann, ich glaube, ich brauche Actionfiguren.
Ja, weil Butch und Rich Holland gesagt genau. haben, hier, guck mal, Monster Truck.
Ja, genau. Auch die Figuren, ich weiß auch nicht. Ich habe ja nie Wrestling-Figuren gehabt. Und jetzt habe ich gedacht, oh, mein Sohn kommt ja bald in das Alter, ne? Also momentan wird er wahrscheinlich dann noch reinbeißen oder die anlutschen oder anmalen. Das will ich ja auch nicht, aber ja, mal gucken. Mal gucken. Und dann sind wir schon beim Main Event hier angekommen, ne? Das Last Man Standing Match um die WWE World Heavyweight Championship. Seth Rollins trifft auf Shinsuke Nakamura und ja, wir kennen die Geschichte, Seth Rollins Rücken nur noch eine Aktion davon entfernt, dass er hier nicht nur karrierebedrohende, sondern vielleicht sogar weiterführende Schädigungen davontragen kann. Shinsuke Nakamura, präzise Angreifer hier, der versierte Techniker, der harte Schläger, der hier Seth Rollins auseinandernehmen möchte. Und Rollins, der ja auch zu Beginn sehr viel von seinen Emotionen lebt, oder? Also der holt ja sehr früh hier die Kendo-Sticks raus, aber Shinsuke ist ja schon eher so ein bisschen bedacht darauf und lässt sich erstmal so ein bisschen Zeit und versucht auch Seth Rollins kommen zu lassen. Ich finde diesen Kontrast der Figuren hat man hier schon zu Beginn ganz gut dargestellt. Also Shinsuke, der sich sehr sicher gefühlt hat und Seth, der eigentlich am liebsten das Ding früher oder später gewinnen wollte.
Ja, lieber früher als später, ne?
Richtig.
Also, denn auch da, es ging ja direkt mit dem Rücken dann rein, ab in den Apron von Nakamura, also Rücken auch hier wieder ganz klar Zielscheibe gewesen, hast du ja auch angesprochen. Und Rollins wirklich dann Kendo-Sticks, nimmt die Treppe, schmeißt die Treppe, ne? Macht hier den Boden, da macht die Matten hoch, ne? Was dann auch später natürlich nochmal benutzt wird. Dann Stühle, Trashcans. Und dann natürlich, weil Leute können nur eine Sache chanten in so einer dummen Stadt wie Indianapolis. We want tables. Und dann sagt Rollins, alles klar, weil es ist nämlich der gute Plural. Die chanten ja nicht we want table. Deswegen sagt er, komm, ich mach drei, hole ich euch hoch. Dann irgendwann noch Leiter. Also es wurde wirklich sehr, sehr viel benutzt. Mochte ich. Ich fand es witzig, dass dann Shinsuke Nunchucks genommen hat.
Ja, Ja.
Ja, hat was, damit kann man die sicherlich auch gut zuhauen.
Ja, hat aber nicht gemacht.
Ja, er hat dem auf ein Bein gehauen.
Ja, aber entschuldige mal, wenn du Nunchucks hast, dann schlägst du auf den Körper oder auf den Kopf damit, ne?
Ich glaube, mit Nunchucks auf dem Kopf, sag mal, hast du einen gesehen?
Ja, aber wenn schon, es ist ein Last Man Standing Match, ich will hier einen echten blutigen Kampf sehen.
Ne? Ja, das ist ja wirklich auch, glaube ich, gefährlich.
Ja, natürlich ist es gefährlich.
Ich weiß.
Aber dann gimmick die halt. Dann macht Staubstoff drumherum.
Wäre richtig. Wenn die so wie so Schwimmnudeln früher aus dem Schwimmsport.
Genau, und dann wirkt er ihn ja auch damit und durch den Mund hindurch und dann wird
er. Ja, der macht so coole so Moves hat er gemacht.
Ja, mach ich auch immer.
Eben.
und Rollins kommt dann ja auch mit der Slingblade zurück. Es gibt Candlestick-Schläge und es gibt auch die Mülltonne noch hier hinten dran. Candlestick ans Knie, das Running Knee hinten dran, den Frog Splash und dann gibt es auch den ersten Count, aber nur bis 8. Ist dir auch eigentlich aufgefallen, dass der Referee vergleichsweise schnell gezählt hat? Also wir hatten nicht diese 3 Minuten Pausen, wenn ein 8-Count oder sowas kommt, sondern der war relativ schnell bei 4 und auch bei 6 und 7.
Ja, fand ich gut, denn dadurch war auch mein Tipp mit Tippspiel richtig. Von daher, Rev und ich, da haben wir kurz einmal telefoniert, wie Ray mit Kalito, mein Anruf gemacht, gesagt, zähl mal schneller, ich brauche 9 bis 11 7 Counts oder höher, hat er gemacht. Das Problem war natürlich auch nur, so, das ist so dieses komische, um Dramaturgie aufzubauen, ne? Du warst hier sehr schnell bei 8 bis 9 Counts. Und es gibt ja dann, wenn wir ein normales Wrestling-Match haben, wenn wir dann auch in der Review sagen, oh, jetzt ist dieser Sudden-Death-Modus, der nächste Move entscheidet, weil jetzt sind beide bei 2,9 aus dem Finisher rausgekommen, das nächste Ding ist durch. Und hier war schon, keine Ahnung, so ab der Hälfte der Zeit hattest du halt Counts, wo sie wirklich sich hochgezogen haben und bei 9 hochgekommen sind. Aber dann gab es davon pro Typ nochmal gefühlt 5 weitere. Und es gibt halt keine Steigerung. Klar, es war dann dieses klassische, der ist nochmal aufgestanden und dann war es, er rollt sich nach draußen auf seine Füße. Das ist dann die Steigerung quasi dadurch. Aber
ja.
Das ist so mein Problem. Du hast halt super schnell so das Maximum ausgereizt und dann musst du halt auf diesem Level bleiben, obwohl die Aktionen ja offensichtlich krasser wurden.
Ja, du hast ja teilweise dann sogar nochmal einen Rückschritt. Also, dass du 9 Counts gehabt hast und dann der nächste war nur ein 8-Count oder so. Aber dann auch ja sehr viel, was dann eben auf quasi 9,95 oder sonst irgendwas dann rangiert ist. Ja, absolut, absolut. Shinsuke dann immer, wenn irgendwie ein Bedrängnis geraten ist, hat er immer wieder den Rücken attackiert, sei es mal mit einem kurzen Kniestoß oder eben hier jetzt auch zum Beispiel mit einem Backstabber. Dann wurde ja dieser Tisch der erste Tisch wurde ja dann in der Ringecke aufgestellt, da will ja dann Shinsuke Nakamura hier den Kinshasa zeigen und Seth Rollins weicht aber dann aus und Shinsuke rennt dann in den Tisch hinein sozusagen. Der bricht nicht komplett, sondern nur so halb quasi. Also er steht noch, aber ein bisschen verbogen. Es gibt den Stomp hinten dran und danach dann eben schon den nächsten 8-Count hier. Also das ist genau das, was du, glaube ich, meinst. Ne? Also quasi hier im Vergleich zu vorher haben wir da keine Steigerung mehr drin, oder?
Ja, eben genau, das ist das Problem. Also was auch gefragt wird, also kaputt macht mir das Match nicht. Aber es ist halt schon eine Sache, die mir halt auffällt, ne? Also ich weiß, keine Ahnung, würde ich jetzt nicht als Podcast-Kai, der sich sehr viel mit Wrestling und auch dann sehr häufig darüber seine Meinung teilt, beschäftigen, wäre es vielleicht was anderes. Nur dann, wenn man dann sagst, okay, ich achte jetzt eben nicht nur auf, ist geil oder ist nicht geil, sondern ich achte so auf sowas wie ist die Dramaturgie, dann stört einen das ein bisschen, aber es macht das trotzdem nicht kaputt. Genauso auch hier, wie der Gerald schreibt, ich mag es auch bei den WWE-Matches, dass ich halt nicht bei gewissen Aktionen zusammenzucken muss, wo ich denke, ja, muss der dem jetzt auf den Kopf hauen für die Dramaturgie? Nee, muss er halt nicht. Und ich fände es auch schon cool, wenn der Wrestler irgendwie ein gewisses Alter ohne Schäden erreicht, ne? Also natürlich immer, die können auch von mir aus 20 Chairshots nehmen und dann, keine Ahnung, 80 werden, aber so prinzipiell ist halt die Gefahr höher bei gewissen Aktionen und ich finde, du musst jetzt für mich als Zuschauer kein extra Risiko eingehen und die Aktion krasser machen, als sie sein müsste. Deswegen finde ich diese saferen Extreme-Matches eigentlich angenehmer.
Mich hat es hier auch nicht so gestört mit den vielen Counts, weil ja, es gab dann relativ viele Counts dann so also in der zweiten Hälfte des Matches, weil die einfach relativ fix gewesen sind. Also das, da bin ich wirklich diese ganz alten Last Man Standing Matches stärker gewohnt, wo die wirklich 1, 2 gezählt haben. Und das hat sich halt wie Ewigkeiten angefühlt. Da hast du wirklich so eine Pause gehabt von über einer halben Minute oder sonst irgendwas oder eine Minute teilweise, bis die bei 10 angekommen waren. Das hast du jetzt ja hier nicht, sondern ich finde, das Match hatte einen guten Fluss gehabt. Man hat auch die großen Aktionen relativ mit Bedacht gewählt. Ja, man war relativ schnell bei der 8 oder bei der 9. Das nehme ich an als Kritik. Nichtsdestotrotz, finde ich, hat das Match für ein Last Man Standing Match einen relativ guten Fluss gehabt und hat auch eine durchgehende Geschichte gehabt, was das ganze Ding für mich aufgewertet hat. Ja, wie gesagt, dann geht's halt raus. Rollins räumt draußen das Pult frei, holt auch die Leiter raus. Die hat man schon gesehen, auch als er das erste Mal hier unter der Ringschürze nachgeguckt hat. Baut dann die Leiter neben dem Pult auf und man hat schon gedacht, oh, jetzt gibt's was Krasses. Aber Shinsuke macht sich erstmal aus dem Staub und die beiden kloppen sich hier ins Publikum. Ja, und dann gab es so eine Schlägerei quasi einmal die Stufen hoch und dann kickt, schubst Shinsuke Nakamura Rollins hier von den Treppen auf so ein Podest oder sonst irgendwas. Und da muss ich leider sagen, um Meller zu zitieren, es muss knallen. Mir hat es hier zu wenig geknallt. Wie ging es dir?
Ich glaube, es gab ja erst vorher sogar noch einen Low Blow, oder?
Ja, stimmt.
Also ich glaube, es hat sogar noch in die Eier geknallt vorher.
Den habe ich nicht gehört.
Ja. Und auch da hat dann ja so ein bisschen was gefehlt, sage ich jetzt mal, weil es ist ja halt dieses Klassische, was du häufiger hast, auch bei Falls Count Anywhere Matches. Wir müssen uns jetzt mal ganz kurz von A nach B zum nächsten Spot prügeln. Das hattest du hier natürlich auch, ne? Weil wir sind jetzt am Kommentatorenpult und müssen jetzt einen ganz anderen Weg zur Entrance Ramp. Das hast du dann schon gemerkt, aber ich fand es jetzt auch nicht so schlimm, dass dann auch der Bump nicht so special war, weil jetzt so gerade im Verlauf des Matches war es halt eine weitere Aktion, die Rollins einstecken musste, weil er ja auch zu dem Zeitpunkt immer mehr Aktionen einstecken musste. Ja. Das war dann eben das Problem, dass, weil du hast halt gemerkt, es gibt auf jeden Fall eine Steigerung in diesen Sachen, die Rollins gerade einsteckt, aber leider gibt es keine Steigerung in den 10 Counts, weil es war halt eben 9. Und dann nächstes Mal war es halt wieder 9. Und danach war es halt wieder 9 mit wackeligen Knien. Also, ne? Und dann war es 9 mit Festhalten. Und dann war es danach 9 mit, ich roll mich raus. Also, ne? Das ist halt das Problem dabei. Ja.
Also hier beginnt jetzt auf jeden Fall diese Leidensphase des Seth Rollins, nenne ich es einfach mal. Das war so der erste große Bump, den er dann hier eben genommen hat. Wie gesagt, mir hat hier so ein bisschen Wucht gefehlt. Also irgendwie so ein bisschen zersplitterndes Holz, ein bisschen mehr Deko. Also es ist einfach so ein bisschen mehr Effekte, hätte ich mir da gewünscht. Ne? Wenn man schon so einen Bump macht, dann will ich das nicht, dass das so klingt, als wenn du nur auf ein paar Umzugskartons fällst oder
so. Wie immer so ein Miau von den Highlights oder sowas.
Ja, während des Sturzes, ja.
Ja, genau.
Einfach so ein Auto-Geräusch, also ein Car-Crash-Geräusch einfach, wenn er unten landet, weißt du?
Ja, so McFoley-Entrance. Denkst du, ach, McFoley kommt raus, krass.
oder halt diesen, wie heißt der Hermann-Schrei, der Heinrich-Schrei? Ich glaube, das war der Hermann-Schrei, oder?
Der Wilhelm-Scream.
Bitte wer?
Der Wilhelm-Scream.
Der Wilhelm-Schrei war es, ja. Ja, genau, der war es. Den einfach einblenden. Egal. So, weiter geht's. Da gab es eben diesen großen Sturz und dann, wie du schon richtig gesagt hast, man muss ja irgendwie wieder zum Ring kommen. Also dann wird quasi hier Seth Rollins mit Stuhlschlägen wieder Richtung Ring getrieben. Der kommt dann aber auch wieder zurück, will dann den Pedigree etwas verzweifelt hier auf den Beton zeigen, den wir ja zu Beginn des Matches freigeräumt haben. Möchte ich übrigens gerade mal sagen, das finde ich sehr schön, dass wir hier so diesen Teaser zu Beginn des Matches bekommen und dann erst wahrscheinlich 20, 18 Minuten später dieser Betonboden, der blanke Betonboden, wirklich zum Einsatz kommt. Mag ich sowas. Klappt natürlich nicht. Es gibt den Backdrop auf den Asphalt. Und das passt natürlich auch noch hervorragend zur Geschichte. Erstmal dieser große Bump draußen, dann jetzt der große Sturz auf den Asphalt. Schon okay. Aber Rollins dann auch wieder relativ schnell wieder, zieht sich auf die Beine. Und dann gibt's trotzdem noch den Pedigree im weiteren Verlauf. Aber Nakamura kommt hier bis 9 wieder auf die Beine. Und dann kommt ein Spot, also eine Aktion. Da bin ich ein bisschen zusammengezuckt, Kai. Also da wurde ja dann der gute Seth Rollins draußen auf den Tisch gepackt quasi. Und dann gab es von Shinsuke Nakamura so eine Art Meteora, Knee Drop, irgendwas, wo er hier von oben, wirklich von ganz oben nach draußen durch den Tisch quasi gesprungen ist. Und boy oh boy, also der ist ja fast in die Guardrail noch geprallt. Ich möchte nicht wissen, wie sich das alles angefühlt hat, sowohl für die Knie als auch für den Brustkorb.
Ja, ich glaube, das war auch so eine Aktion, wo gesagt wurde, das machen wir jetzt einfach. So. Denk da nicht drüber nach, spring einfach und mach. Und weil es sah ja auch fies aus, weil er hätte dann ja auch, weil du dann jetzt ja mit den Knien und dann kann er dann mit dem Kopf irgendwie gegen die Guardrail knallen. Also da kann halt wirklich viel passieren, ne? Oder halt auch allein, wenn du sagst, dieser Aufprall mit den Knien, keine Ahnung, ob er irgendwie da deine Knie zerschießt, weil da kann viel Fieses passieren. Aber sah auf jeden Fall krass aus und hat auch da zum neuen Count geführt.
Ja, wie alle weiteren jetzt eben auch. Aber war schon eine krasse Aktion auch. So Shinsuke Nakamura ja nicht jemand, der so oft so spektakuläre High-Flying-Aktionen hier nach draußen zeigt. Also war was anderes, hat natürlich dann auch gezeigt, dass er dann zu diesem Zeitpunkt auch bereit gewesen ist, ja einfach diese Extreme hier einzugehen. Ne? Aber innerhalb der Matchstruktur hat es gepasst und hat für mich auch in die Dramaturgie hier gut reingepasst. Erneut einen neuen Count und dann ging es eben weiter, wie ich gerade schon angesprochen habe. Also wir brauchen noch ein bisschen Nebel, wir brauchen noch ein bisschen Rotzepampe hier. Es gibt den Brawl draußen, Shinsuke wieder auf das Kommentatorenpult. Rollins klettert auf die Leiter, die wir davor aufgebaut gesehen haben. Ja, dann ist aber der Shinsuke plötzlich weg und taucht plötzlich auf der anderen Seite der Leiter auf. Und wie in unserem letzten Match of the Week, da hat es noch der gute Tajiri gemacht mit dem grünen Nebel. Hier ist es der rote Nebel. Spuckt er einfach Seth Rollins hier ins Gesicht und Seth Rollins fällt draußen durch das Kommentatorenpult. Auch da wieder für eine neuen Kai.
Ja, cool, konnte damit rechnen. Also es war schon krass, was Rollins alles eingesteckt hat.
Ja, ne? Ja.
Muss man ganz klar sagen. Also,
war das zu viel? War das zu viel?
Ja, ich bin ganz ehrlich, also jetzt so im Match habe ich mir gedacht, ach ja, okay, ne, so ein bisschen geguckt und dann natürlich so in mein Büchlein gekritzelt, das ist passiert. Rollins fällt von Leiter durch Tisch 9. Okay. aber jetzt beim Aufzählen ist schon ein bisschen Super Cena-Vibes, oder?
Ja, ja. Ich habe mir das auch dabei gedacht, ja.
Weil es geht ja auch danach noch weiter. Also, weil auch Rollins, der zeigt ja kaum Aktion zurück. Also, es ist ja kein Hin und Her. Es ist ja nur ein Hin. Also, weil danach geht es dann eben in den Ring. Es gibt den Backbreaker auf den Stuhl, ähnlich wie wir es auch schon bei Raw gesehen haben. Und danach den Kinshasa hinterher. Dann wird er noch mit dem Tisch bedeckt. Und ist dann eben auch 9, weil er dann rausrollt mit den Füßen auf den Boden. Ja, er hat schon extrem viel eingesteckt. Und das Problem ist vielleicht da aber auch so ein bisschen, dass es dann, natürlich, also ne, da gab es dann den neuen Count nach dem Kinshasa, nach dem Rausrollen. Dann wurde sich dann zum finalen Spot geprügelt, auch durch die Crowd. Es gibt nochmal ein Pedigree und einen Stomp, halt nur für 9. Da wehrt ja nochmal Nakamura. Und danach, weil sie eben auf so einer Anhöhe standen, sage ich jetzt mal, gab es einen Falcon Arrow durch den Tisch seitlich. Da hat es wirklich gekracht, muss man ganz klar sagen. Da war viel Krachen dabei. Das war dann auch die 10. Der Moment auch vollkommen legitim, dass er nach 10 ist, muss ich sagen. Ne? Mit diesem Stomp vorher und dem Pedigree und dann der Falcon Arrow da durch den Tisch. Vollkommen okay. Das Problem ist nur, vergleich mal, wo Rollins überall rausgekommen ist und von Nakamura rausgekommen ist. Klar, der Rollins, der will das natürlich auch. Der hat ja auch das Mindset dafür, wie Erfolgscoaches sagen würden. Aber hier war wirklich dieses Problem, gerade jetzt, wenn ich es also so aufzähle in der Review, der hat schon verdammt viel eingesteckt.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das habe ich mir halt auch gedacht, als ich mir das angeschaut habe. Das ist schon ein bisschen too much, ne? Auch gerade diese, wenn du so thematisierst, ja, der Rücken, der macht nicht mehr mit, ne? Und er hat es ja auch verkauft. Der konnte nicht mehr einen Tisch hochheben, ne? Der arme Kerl. Wie soll der seine Wohnung tapezieren, ne? Der kann ja nicht mehr einen Tapeziertisch aufstellen und solche Sachen.
Ich glaube, der hat Geld. Ich glaube, der hat Leute dafür. Soll ich Geldsäcke hochheben?
Wie gesagt, deine Kreditkarte, weißt du? Das geht auch nicht mehr. Nein, aber du weißt, was ich meine, ne? Es war hart an der Grenze. Es war hart an der Grenze dazu, dass es halt eben zu viel gewesen ist, was Seth Rollins hier eingesteckt hat, ne? Und natürlich auch eine Materialschlacht, ne? Da zwei Tische und das Kommentatorenpult. Also er ist quasi zweimal aus hoher Höhe hier runtergeschmissen worden. Einmal da von diesem auf dieses Podest draußen, dann einmal durch das Pult, dann natürlich auch noch den Nebel abbekommen und trotzdem frisst er das halt eben alles. Ne? Ich fand auch, dass der Stomp, den er dann gezeigt hat auf dieser Rampe, übrigens diese Fans dahinter auch total geil. Ne? Also achtet mal drauf. Oder macht's nicht. Vielleicht besser nicht. Dieser Storm sah halt auch nicht so richtig wuchtig aus. Das hat mir da ein bisschen die Aktion vermiest. Der Falcon Arrow dann von der Bühne runter, ja, das nehme ich mit. Das akzeptiere ich, dass das eben dann auch als legitimer Finisher durchgeht. Aber nichtsdestotrotz hat Seth Rollins hier bedeutend mehr eingesteckt, als das Shinsuke Nakamura getan hat. Passt zu deinem Charakter, ne? Als Fighting Champion hast du dich hier durchgesetzt. Und das war auch ein unterhaltsames Match. Ich mochte die Art und Weise, wie der Rücken hier als Fokuspunkt gedient hat, wie der sich durch das gesamte Match gezogen hat, wie es auch verkauft worden ist. Mir hat Spaß gemacht. Auch dafür, dass das Match hier fast eine halbe Stunde ging, hat es sich für mein Empfinden nicht zu sehr gezogen. Jetzt frage ich dich, Kai. Ich weiß, unsere Aufmerksamkeitsspannen variieren. Wie ging es denn dir da?
Warum hat das Match keine TikTok-Länge? So, warum geht das nicht nur 15 Sekunden?
Einfach der Ten-Count vom Rev in TikTok-mäßig, weißt du?
Also 1, 10, geil. ich fand das auch gut. Ich fand, das hatte jetzt auch, wie du halt gesagt hast, gerade durch diese schnellere Zählen auch nicht diese klassischen Last Man Standing Match-Längen, weil ich sag mal, unter den alten Count-Zuständen hätte das Match auch mal gut und gerne 5 bis 7 Minuten länger gehen können.
Ja.
Ne, gerade bei der Anzahl der Counts. Von daher fand ich das schon gut. Es war auch stark. Also für den Moment einfach nur das Match für sich genommen, scheißegal, was vorher, was nachher ist und Sinn und sowas. Für den Moment hätte ich mir gedacht, das sollte Nakamura schon gewinnen, so wie das Match abläuft eigentlich. Nur ist jetzt auch eigentlich ganz cool für ein Belt, sage ich jetzt mal, dass halt Rollins da wieder so ein starkes Match hat und der kann von mir aus auch alles aushalten, bis er halt eben Gunther kommt und sagt, so, pass auf, mich hält's jetzt eben nicht aus, ne? Das ist immer noch mein Plan dabei und das war Spaß, das war auch das beste Match des Abends, meiner Meinung nach, auch ohne Probleme war das beste Match des Abends. Das fand ich schon ganz gut. Natürlich, ich als dummer Wrestling-Fan habe mir gedacht, ja, die haben ja gesagt, der Priest, der casht auf keinen Fall. Der hat ja Koffer abgegeben. Also casht er auf jeden Fall ein. ist nicht passiert. Das Thema Priest als möglicher Champion ist aber auch nochmal ein ganz eigenes, über das man reden könnte. Weil ich sehe ihn immer noch nicht so als World Champion, muss ich ganz klar sagen. Ich habe auch gerade so in meiner Fantasy-Booking-Planung den Koffer eher so als störendes Element drin, weil ich mir halt denke, ja gut, da kommt halt Gunther und schlägt Rollins, dann sind wir alle glücklich. Ja, was macht der mit Priest? Ach, weiß ich auch nicht, was der casht gegen NXT-Belt ein oder sowas. Ist jetzt halt echt schwierig. Und auch da jetzt, dass Nakamura bei der Midcard verschwindet, habe ich in der Preview auch gesagt, kann ich mir auch wirklich gut vorstellen, dass sie einfach sagen, ja gut, ist jetzt wieder raus. So, wir haben den jetzt genutzt für die 2 Matches. Übrigens habe ich einfach Nakamura Merchandise sogar an. Weil ich den represente. Weil ich
Nakamura, gesagt habe, Nakamura Ultra einfach.
Ja, Nakamura Ultra, die Naka Ultras. weil ich halt dachte, der holt sich das Ding. Nee, also Rollins ist hier schon absolut der richtige Sieger, muss man ganz klar sagen. Trotzdem muss da irgendwie so ein bisschen was passieren jetzt bei dem Belt, weil wir haben jetzt mehrere gute Matches von Rollins gehabt und der ist auch ein geiler Fighting Champion, aber da ist noch nicht der Funke so übergesprungen wie bei Walter mit dem IC-Belt, bei Gunther mit dem IC-Belt. Der sich ja auch als Fighting Champion durchgesetzt hat, aber das ist bei Rollins noch nicht passiert.
Ja, ich warte darauf, dass dann Gunther einfach Seth Rollins Wirbelsäule so durchchoppt wie in Mortal Kombat oder sowas. Ja,
der Tunnel fliegt so hinten raus.
Ja, genau. genau das. Nein, aber ansonsten ein echt gutes Last Man Standing Match, was wir hier gesehen haben. Ich sehe es auch so, dass Shinsuke Nakamura jetzt erstmal schauen muss, ob er eine neue Fehde bekommt, ob eine neue Geschichte, weil das Thema ist jetzt durch, er hat jetzt zweimal klar verloren gegen Seth Rollins, er kann jetzt nicht nochmal ankommen und sagen, hier, ne, ich will nochmal oder wie auch immer, ne, dann kriegen wir vielleicht ein Rematch nochmal bei einer Weekly oder sonst irgendwas, aber eigentlich hat er die Fehde jetzt klar verloren und jetzt muss er quasi wieder eine Midcard ansetzen. Ich hätte übrigens nichts dagegen, auch mal Gunther gegen Shinsuke zu sehen, mal nochmal, das hat man manchmal auch schon mal, aber würde ich auch nehmen. Nichtsdestotrotz, Kai, kommen wir mal so Richtung Fazit. Also da ist dann Nachgang nichts mehr passiert. Ach übrigens, Fun Fact, ich bin mal wieder gespoilert worden, so versehentlich, weil ich dann zwischendurch doch mal ganz kurz auf Social Media geschaut habe und habe dann Seth Rollins nach diesem Table Bump gesehen, dieses Bild von ihm, wo er das komplette Gesicht noch rot gehabt hat. Und ich habe gedacht, boah, krass, hat WWE so mit Blut gearbeitet, das habe ich jetzt aber nicht erwartet. Und dann war ein bisschen enttäuscht. Aber ich bin auch enttäuscht von mir selber, weil ich wollte eigentlich einen ganz dummen Gag machen für die Bananenwertung und wollte die Bananen mit in den Livestream bringen, um dann hier meine Bananen abzuzählen. Aber ich hab's vergessen. Ich kann jetzt nur eine Banane abzählen, aber dafür war der Show zu gut.
Eigentlich.
Geil. Wie siehst du die Show und wie viele Bananen gibst du?
Also auch da jetzt eine Aufforderung an die ganzen Leute, haut mal eure Bananenwertung in den Chat. Da bin ich nämlich gespannt drauf. Da können wir mal gucken, wie liegt das zusammen. Und ich habe mir diesmal wirklich, weil ich versucht habe, schlau zu sein, auch immer so ein bisschen schon so Zwischenwertungen zu den einzelnen Matches aufgeschrieben, ne? Und habe dann auch gedacht, das Problem ist, oder bei meinem Rating, wo ich so ein bisschen strenger mit mir selbst sein will, ich starte in meinem Kopf immer bei einer 4. Ist das so, ja, war ja okay, ja, ist eine 4 und von da gehe ich hoch. Aber ist ja eigentlich Quatsch, weil das Spektrum beginnt, ne, 1, 0 bis 8. Und es beginnt halt nicht bei in der Mitte und dann gehen wir einfach hoch. Deswegen, ich muss ganz klar sagen, zum Opener, ja, das war ein spaßiges Match. Das hat sich aber auch am Anfang durch die Isolationsphase ein bisschen gezogen. Jo, gehört auch dazu, eine Isolationsphase. Aber da war, abgesehen dann vom Ende, war wenig Besonderes. Und das hätte auch ein Raw Main Event sein können, meiner Meinung nach. Also da war jetzt wenig, wo du sagst, oh Mann, das aber Premium Live Event Feeling. Bobby und die Profits gegen LWO war wirklich kacke. So, also da waren gute Sachen im Match drin, ne? Santos Escobar, der Rana, der Dive nach draußen. Aber so an sich von der Sinnhaftigkeit her und Kalito ist da nicht dabei und dann doch auf einmal im Match und der Ref sagt, jo, passt. So, ne, keine Ahnung. Dann das Charlotte-Io Asuka-Match fand ich besser als den Opener, muss ich ganz klar sagen.
Oh.
Aber auch da, die erste Hälfte war schon schwierig, aber da fand ich mit der zweiten Hälfte sehr viel Spaß, weil es da dann wirklich auch in Richtung ging, genau das, was ich von einem Triple Threat-Match möchte. Mit wirklich Aktionen zu dritt, als auch, was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, wo dann Charlotte, sieht man zwar auch häufiger, trotzdem mag ich es, in zwei Submission Moves drin ist, zum Beispiel sowas.
Habe ich erwähnt.
Okay, dann habe ich das irgendwie überhört. Das fand ich auch spaßig. Cena und LA Knight gegen die Bloodline hat nur von den Reactions gelebt, muss man ganz klar sagen. Also das Match selbst, House Show. Habe ich auch nichts gegen, so blieb ja auch unseren LA Knight. Und Main Event war wirklich echt stark. Also mein Match of the Night, ganz klar. Hatte ich eine gute Zeit mit. Aber wenn ich das alles zusammennehme, ich würde eine 4,5 für Fastlane geben. Mehr sehe ich da nicht.
Ich gebe eine 5. Ich finde, das war insgesamt eine runde Sache. Ich glaube, ich habe den Opener stärker bewertet, als du es getan hast. Ich glaube, den habe ich besser gesehen. Insgesamt, ich fand den Main Event sehr, sehr stark. Trotzdem besser als das Ding, als das Opening Match. Und Cena, LA Knight gegen Bloodline war unterhaltsam, aber war jetzt wrestlerisch nichts besonders Spannendes. Bei dem Triple Threat Match habe ich ein bisschen gebraucht, bis ich da wirklich 100% drin gewesen bin. Das Six-Man-Tag-Match war halt mit dem Eingreifen von Kalito eine unterhaltsame Angelegenheit, aber natürlich storymäßig komische Entscheidung, sagen wir es mal so. Trotzdem fand ich, war das eine Show, die man gut wegschauen konnte. Also hat mich unterhalten. Aber war jetzt zum Beispiel im Vergleich zu NXT No Mercy, wo wir ja zum Beispiel Ilya gegen Carmelo Hayes gehabt haben, was mich weggeblasen hat, war hier kein Match dabei, was mich weggeblasen hat. Deswegen kriegst du auch eine deutlich niedrigere Bewertung. Und deswegen bin ich hier bei einer 5 angekommen. Kann man sich anschauen. Muss ich aber auch ganz klar sagen, ist jetzt eine Show, da wird in 3 bis 6 Monaten kein Hahn mehr nachkrähen, wenn man ehrlich ist. Ne?
Ja. Also wenn, guckt euch das Last Man Standing Match an, aber auch hier, wenn man so in die Comments schaut, ist man auch so zwischen 4 und 6, was man so eingependelt. Also ich sehe 4 und ich sehe eine 5, ich sehe ein paar 6. Ich glaube, das wird sich ungefähr da einpendeln, ist vollkommen okay. Ich fand jetzt aber auch hier, wie du halt gesagt hast, kein Match so stark wie Ilya gegen Carmelo Hayes. Also das muss man ganz klar sagen. Also falls ihr irgendwas nachholen wollt, so Crowd-Reactions von Cena gegen LA Knight. Aber auch hier, wenn ich sehe, dass das Match 17 Minuten ging, ne, das ist schon auch zu lang gewesen. So bei aller Liebe. So, das Main-Event, gucken, macht Spaß.
Opener war auch gut, ey. Jetzt übertreibt man
den Opener. Der war ja auch gut. Also der war nicht echt gut. So, also Nee, der war nicht echt gut.
Der war schon unterhaltsam, der war schon gut. Das hat schon gepasst.
Ja, guck mal, der war schon unterhaltsam, der war schon gut. Das hat schon so gepasst.
Ja, aber was soll ich denn noch sagen? Also, du behandelst dieses Match wie ein Match non grata gerade.
Wie ein ungewolltes Kind, was auf meinem Dachboden lebt und nur Fische zu essen bekommt.
Nein, das war schon gut, was sie da gezeigt haben. Und es hat eine Storyline weiter angekickt. Insofern hat es ja auch noch eine Langzeitwirkung. Deswegen, das solltet ihr euch auch noch mit anschauen. So, Punkt.
Guck mal, hier, hätte den Ordner mit 5 von 8 bewertet und hier in meinen Notizen steht da 5 von 8. Also, kannst mir gar nichts.
Okay. Ja, Kai, aber ich glaube, dann sind wir an der Stelle durch hier, oder?
Ja, sind wir durch.
Sind wir durch. Dann sage ich erstmal hier Dankeschön für alle, die dabei gewesen sind. Also ich habe so gesehen, glaube ich, in der Spitze waren wir so um die 50 Leute. Das finde ich ziemlich cool, dass die auch so viele so lange durchgehalten haben. Deswegen Dankeschön an euch da draußen. Und ich hoffe auch, dass ich sehe schon, dass einige auch geschrieben haben, so ja, bitte noch mal häufiger mal machen. Also wir werden mal schauen, dass wir das da vielleicht auch noch mal wiederholen. Wir haben schon noch so ein, zwei Ideen da in petto, was man da noch machen könnte. Wir werden auch noch mal, das kann ich glaube ich schon mal sagen, dieses Jahr noch mal ein Watch-Along machen. Das ist fest eingeplant. Wir haben noch keinen genauen Termin. Da muss ich mich mit David noch absprechen. Aber einen Watch-Along wird es auf jeden Fall auch wieder geben. Und auch wieder für den guten Zweck. Das ist nämlich auch was ganz Schönes. Das machen wir ja auch auf dem YouTube-Kanal. Und dann würde ich sagen, lieber Kai, mache ich jetzt hier den Deckel drauf. Wir hören uns am nächsten Wochenende wieder hier im Free-Bereich. Da geht es dann weiter mit der Golden Era. Nämlich da sprechen Shaggy und ich über die buntesten und interessantesten Charaktere und Gimmicks dieser Zeit. Also mal was Retro-mäßiges. Und ansonsten natürlich, wenn ihr es unterstützen möchtet, schaut gerne bei Patreon vorbei, stopp bei Steady vorbei, bei YouTube gibt es auch die Kanalmitgliedschaften und nicht zu vergessen natürlich auch, wenn ihr mögt und wenn ihr einen ganz besonderen Adventskalender benötigt, vielleicht auch zum Verschenken oder für euch selber, dann schaut gerne bei Holy vorbei, die Links findet ihr in den Shownotes oder natürlich dann auch in der Videobeschreibung. Headlock 5 für Neukunden, Headlock für Bestandskunden und in dem Sinne sage ich, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut, tschüss.
Tschüss und auch nochmal danke hier an alle, die im Chat dabei waren. Das hat Spaß gemacht. Ciao.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.